amtliches, was heißt amtliches, Nachholen für manche. Einige waren gestern nicht da, wir haben so Losungen, ja, oder Botschaften, prophetische Worte, die Gott auf, so auf mein Herz gelegt hat. Manchen schmeckt es nicht. Es ist immer wie bei Medizin. Wenn man einnimmt, ist zuerst mal vielleicht süß, aber dann, oh, dann kommt das Bittere. Aber ich möchte nur eines sagen, Gott ist heilig und Gott ist umfangreich. Da ist beides drin, da ist Gutes und Schlechtes. Ich habe einfach gebetet und gefastet und einfach losgeschrieben. Also einfach mich freigeschrieben. Und ich bete, dass Menschen dabei gesegnet werden. Also die, die gestern nicht da waren und keine Losung gezogen haben, die dürfen jetzt ganz schnell kommen. Cornelius, spielst noch ein paar Takte Musik einfach. Noch euch herzlich einladen in den nächsten Versammlungen hier. Auf dem gelben Zettel, da ist alles Wissenswerte drauf. Lest es mal durch. Am Mittwoch wird das Thema sein, Gott macht alles perfekt. Gott macht alles perfekt. Gott macht immer eine ganze Sache, eine gründliche Sache. Gott macht alles perfekt. Dann am Freitag werde ich über Ismael sprechen. Ismael, wo bist du? Weißt du, wir sind in einer Phase, die Welt ist in einer Phase. Was dort am Persischen Golf geschieht, das ist ganz kein Kinderspiel. Das ist kein Kinderspiel. Da braut sich was zusammen. Und der Strom Euphrat wird austrocknen und die Könige vom Aufgang der Sonne werden kommen. So steht es in der Offenbarung. Also das passiert hautnah. Und der Persische Golf ist nur eine Verlängerung vom Euphrat. Die Straße von dort, diese Schifffahrtsstraße, 34 Kilometer breit. So, und Gott ist in der Endzeit und Gott handelt. Und wir sollen aufpassen, die Zeit auskaufen, alles spitzt sich zu, alles geht dem Ende entgegen. Ismael, wo bist du? Und dann hat Gott mir eine Botschaft gegeben. Und alles, was ich hier bringe, das kriege ich immer im Voraus. Ich bete, Herr, zeig mir, was soll ich predigen, was sind die Themen. Und wenn ihr schon beobachtet habt, ich bekomme immer wieder ständig neue Themen. Versuche mich nicht zu wiederholen, sondern neue Themen, die Gott mir schenkt. Und da hat Gott mir ein Wort für Samstag, den 7. Januar gegeben. Bete, bevor die Stürme kommen. Du musst vorher stark werden, nicht nachher. Lieber Gott, bitte hilf, rette uns. Du musst stark ausgerüstet mit Schwimmweste und mit Panzer und was weiß ich, wie du sein willst, einfach in die Stürme hineingehen. Und nicht dann, lieber Gott, wo bist du? Wo ist mein Reserverad? Mir ist mal passiert, ich bin auch immer wieder auf mein Reserverad mich verlassen und dann habe ich eine Panne gehabt und da war gar keine Luft mehr drin. Und verstehst du, was nützt dein Reserverad, wenn da nichts mehr drin ist? So, wir müssen stark sein in Krisenzeiten. Also bete, bevor die Stürme kommen. Und dann eigentlich am 8. Januar, das wollte ich aber am 1. eigentlich predigen, aber heute habe ich mein Thema umgeworfen und habe gesagt, Herr, was willst du? So, und da werde ich am 8. dann doch mein Thema predigen, was ich hier habe, was ich eigentlich für heute vorgesehen hatte. Gott gab uns eine offene Tür. Geschwister, Gott gibt uns eine offene Tür und wenn wir nicht durchgehen, wird sich die Tür schließen. Und wenn du durch Berlin fährst und wenn du durch Berlin gehst, da siehst du überall, hier war Berliner Mauer. Das passierte am 10. November 89, als wir dort in der Friedrichstraße unseren Gottesdienst hatten. Da kommt ein Prophet und bringt eine prophetische Botschaft und sagt, so spricht der Herr, so spricht der Herr. Ja, und dann zeigt er, und wir werden eines Tages unseren Kindern sagen müssen, hier war die Berliner Mauer. Und es geht von Norden bis zum Süden, überall die Berliner Mauer. Das ist ein prophetisches Zeichen. So, Gott gibt eine offene Tür und Gott schließt die offene Tür. Und dann kann niemand mehr auftun. Geschwister, wir haben noch eine offene Tür. Wir können noch in die Versammlung kommen. Und ich weiß nicht, wie lange. Wir können noch beten. Wir können uns frei und ungeniert versammeln. Aber wie lange? Weltweit, da braut sie auch da auf diesem religiösen Gebiet vieles, vieles, vieles zusammen und liegt alles im Argen. So, kauf die Zeit aus, nütze die Zeit der offenen Türen. Weißt du, ein Bruder, der hier auch mal bei uns war, ein Schweizer, der bei uns gepredigt hat, der hat gesagt, weißt du, als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, dann Deutschland war offen für das Evangelium. Und wir hätten nur missionieren können, aber wir Schweizer, wir saßen da auf unserer Chalette und unser Häuschen und so weiter. Wir waren so mit uns beschäftigt und wir haben Deutschland nicht missioniert. Und dann war die Zeit vorbei. Als die Mauer fiel, war die Zeit reif fürs Evangelium. Leute, die haben einem die Bibel aus der Hand gerissen. Ich habe einen Stapel Bibeln verstellt am Checkpoint Charlie, mit einem LKW runterfahren lassen und abladen lassen. Die Leute haben die Bibel aus der Hand gerissen. Heute, da musst du denen 10 Euro anbieten, damit sie die Bibel überhaupt nehmen. Verstehst du, die Zeiten haben sich geändert, die Türen gehen zu, egal wo, ob in Russland oder im Orient oder sag nicht jetzt, die gute Zeit war und es wird noch bessere Zeit kommen. Wir gehen schwierigen Zeiten entgegen. Gott gab uns eine offene Tür. Du kannst jetzt glauben, jetzt kannst du noch gut glauben. Aber vielleicht wird der Tag kommen, wo es fast unmöglich sein wird. Der Glaube wird lächerlich gemacht, Christen werden verfolgt. Nütze die Zeit der offenen Türen. So, dann sind noch ein paar andere Sachen. Frauenbranche ist auch hier mit Claudia Berg. Claudia Berg macht eine ganz interessante Arbeit in Israel. Sie arbeitet unter Arabern, sie arbeitet unter den Neueinwanderern, Holocaust-Überlebende, Terroropfer und alleinerziehende Mütter in Israel und versucht so einfach Brücken zu bauen. Und sie wird hier erzählen, wie Gott sie segnet. Sie wird Sonntagmorgen hier sein, also erzählen Alltag in Israel. Und dann wird sie auch erzählen Israel, Gottes und Menschenfurcht. Also einfach ihr Zeugnis wird sie geben und berichten, was Gott tut und wie Gott sie gebraucht. Und ja, horch dir an. Das wird bestimmt dich inspirieren. Vielleicht wirst du auch so Missionar irgendwo. Gott ruft Menschen. Fangt an, mir zu dienen. Tut etwas. Weißt du, wir sollen nicht in unserem eigenen Saft schmoren. Wir sollen rausgehen, wir sollen Brücken bauen, wir sollen auf Menschen zugehen, wir sollen Menschen dienen, Zeugen, Jesus sein. Für was bekomme ich den Heiligen Geist? Um nur Halleluja zu sagen? Brauche ich nicht. Das kann ich auch ohne den Heiligen Geist. Aber ich bekomme den Heiligen Geist, um unscharniert von Jesus zu reden. Mit Freude, mit Begeisterung. Also ich bezeuge und der Heilige Geist überzeugt. Mein Thema heute Morgen, oder heute Abend, heute Sonntag, heute Abend, ein guter Anfang ist ein halber Durchbruch. Ein guter Anfang ist ein halber Durchbruch. Weißt du, das ist so wichtig. So wie du, wenn du massiv reinsteigst, mit ganzer Kraft, mit ganzer Energie, dann hast du schon den Durchbruch gewonnen. Also wie, wenn der Durchbruch gut ist, der Einstieg gut ist, dann läuft das Geschäft nachher viel besser. Also, weißt du, wenn der Goliath umgelegt ist, und wenn dieser Kieselstein ein Volltreffer war, und wir brauchen Volltreffer in unserem Leben, also dass wir dieses Timing erwischen, dass wir dieses Kairos erwischen, dieses Gottes Zeit und das Rema bekommen, das richtige Wort im richtigen Augenblick, du, das schlägt ein wie eine Bombe. Also ich möchte Mut machen, mach dich bereit. Wenn du etwas tust und Gott dir grünes Licht gibt, geh durch. Warte nicht, bis es besser wird. Es ist die angenehme Zeit. So, Gott ist ein Gott der Durchbrüche. Wir werden einige Sachen, die auch zum Leben Davids hören. Gott ist der, die Türen öffnet und die Türen wieder zuschließt. Gott ist der, die Wände bringt. Ich bin derjenige, der Menschenherzen lenkt wie Wasserbecken. So, Gott ist derjenige, der alles unter Kontrolle hat. Also, muss nicht Angst haben, wie wird das Jahr 2012? Es wird gut werden mit Gott. Mit Gott werden wir über die Mauern springen, über die Hindernisse, über die Herausforderungen. Ich will das, wir mit Gott Taten tun, das ist mir immer ein Anliegen. Weißt du, ich kann predigen, aber ihr müsst das tun. Also ihr müsst das umsetzen, ihr müsst es gebrauchen. Hier wird man getankt, wird getankt, hier wird Power geholt und hier wird man gestärkt und so weiter. Und es darf nicht nur fromme Worte werden, sondern es muss in Tat umgesetzt werden. Draußen im Alltag, da wo du bist, am Arbeitsplatz, in der Wohnung, in deinem Kiez, da solltest du das umsetzen. Weißt du, nicht nur Losungen. Die Losungen sind gut. Du kannst ja auch wieder zurückgeben, wenn du es nicht willst. Es ist mir kein Problem. Ich habe halt nichts davon. Also ich habe das nicht für dich gemacht, sondern aus der Liebe zu Gott, dass es wieder zurückgeht an den lieben Gott. Weißt du, es ist gesandt und Gott will ein Feedback haben. Weißt du, und diese Losungen, die müssen umgesetzt werden. Was nützt es, wenn du nur sagst, ach wunderbar, oh, das ist so wunderbar, oh Heiland, danke dir. Nein, aber da musst du umsetzen. Bleibe in meinem Haus, verstehst? Jetzt in diesem. Verstehst? Du musst im Haus Gottes bleiben und nicht abhauen. Oder bleibe in meiner Gemeinde, bleibe in der Versammlung der Heiligen, auch wenn der Teufel dir was anderes erzählt. Er lügt. Ich habe meine Gemeinde erwählt und sie mir erkauft. Sie ist mein Eigentum. Das ist jetzt zufällig. Das habe ich rausgeholt. So. Und ich bin immer noch in der Gemeinde. Weißt du, auch wenn du gar nichts fühlst, Gott ist immer noch in der Gemeinde, wo zwei oder drei zusammenkommen. Da müssen nicht viele sein. Weißt du, wo zwei oder drei zusammenkommen, dann heißt es, wenn ich dort aushalte, dann darfst du auch dort aushalten. Du darfst unter diesen Kauzen da, unter diesen Kaktusse, unter diese, ja, was weiß ich, was sie alles sind. Da darfst du aushalten. Wenn Jesus hier aushält, unter den 7 Leuchtern, dann darfst du auch aushalten. Und dann, wenn ich hier weiterlese, wenn ich sie segne, dann solltest du sie auch segnen. Und ich bin bei den geringsten meiner Brüder. Denke nicht schlecht über sie. Und wenn du sie verachtest, verachtest du mich. Lebe in meinem Frieden, suche mich. Ich bin der reine, heilige und vollkommene. Mehr als mich kannst du nirgendwo finden. Du kannst nirgendwo mehr als Jesus finden. Da gibt es Leute, die denken, ja, dort woanders. Mein Vater hat so einen frommen Spruch gehabt. Weißt du, wo du nicht bist, da lecken Kälber Honig. Da lecken Kälber Honig, die leben ein fantastisches Leben. Aber da kommst du dorthin und merkst, Mensch, die kochen auch mit Wasser. Und wenn sie Jesus nicht segnen sollen. Also, aber diese Sachen sollten umgesetzt werden. Weißt du, es ist interessant, nicht nur so schmalzig, meine Kindlein. Verstehst du? Nein, Gott will, dass wir das praktisch anwenden. Und bei Gott zählen Taten, nicht nur Worte. Gott sagt, ich mach das Geplärr eurer Lippen nicht, sondern zerreißt eure Herzen, nicht nur eure Kleider, nur das Äußere, nein, auch euer Herz. Und ich denke, es ist so wichtig, wir sollen Täter des Wortes werden. Nicht in fleischlicher Aktivität, sondern in geistlicher Aktivität. Das muss aus dem Heiligen Geist geboren werden. Das ist, was Gott will, vom Heiligen Geist. Es wird so viel Fleischliches getan. Weißt du, da wird getrillert und gepfiffen und gejubelt und gejodelt und alles Mögliche gemacht oder missioniert, und der Herr hat nicht gesandt. Und wir wundern uns, warum ist keine Resonanz, kein Feedback da? Der Herr muss senden, der Herr muss wirken, der Herr muss die Sache auslösen. Also es geht um den Herrn. Und Gott beginnt alles mit einem Durchbruch. Und weißt du, wo der Durchbruch ist? Zuerst mein Durchbruch zu Gott. Wenn du den Herrn nicht berührt hast, brauchst du gar nichts machen. Das ist alles im Fleisch. Das ist nur in eigener Kraft. Wenn du nicht die Salbung hast, wenn nicht das Feuer Gottes in dir entzündet und entfacht worden ist, wenn du nicht zum Herrn durchgekommen bist, dann bist du ein fauler Apfel, eine faule Frucht. Und da wunderst dich, ja, warum klappt das alles nicht? Ich bemühe mich, ich mache mein Bestes. Ja, du hast ein gutes Wort, du hast ein paar gute Gedanken, aber die Kraft fehlt. Du hast den Schein eines gottseligen Wesens. Und manche können ganz toll scheinen. Oh, Heiland, guck mal so Hindu an, guck mal so einen Buddhisten an, guck mal so Yogi an. Ja, siehst du? Und dann klingelt schon das Telefon. Wir frei, ja, und so weiter. Gott ist ein Gott der Durchbrüche. Und du entdeckst Gott, wenn du einfach zu ihm suchst, und zwar nicht im Fleisch, sondern Herr, ich bin hier, rede, dein Knecht, deine Magd hört. Weißt du, wir müssen im Gespräch mit Gott kommen. Das ist der Durchbruch, wo sich was anstaut. Weißt du, und dann kann das explodieren. Zuerst muss es komprimiert werden, alles was da ist. Wer Gott entdeckt, der hat schon den halben Durchbruch in seinem Leben erreicht. Wer Gott berührt hat, wer weiß, der Herr hat mir versprochen, ich bin mit dir, wo du hingehst, so ich mit Josua war, wie mit Moses war, so bin ich auch mit Josua jetzt, was wir gestern gehört haben. Gott ist mit mir, ich habe keine Angst. Dann kannst du mutig hingehen, du hast den Kieselstein in der Tasche und du wartest nur auf den Moment, wo du den losfeuern kannst. Weißt du, da musst du nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Dann kannst du solche Kieselsteine nehmen und sie treffen. Und das ist wichtig. Wenn Gott zu dir gesprochen hat, wenn du eine Offenbarung Gottes hast, wenn du dieses Rema hast, dieses gesalbte Wort Gottes, das sitzt dann, wenn du sagst, du, der Herr hat mir gesagt, das soll ich dir sagen. Es ist nicht wichtig, was die Leute sagen, sondern was der Herr sagt. Das ist, was Durchbruch bringt, was Resultate bringt. Das Wichtigste ist, dass du sagst, ich habe mit Gott gesprochen und der Herr hat mir das gesagt und gezeigt. Das sollen wir tun. Wir handeln manchmal im Fleisch und wir sagen, nein, das will ich nicht, das kann ich nicht. Und wenn Gott sagt, du sollst, dann kannst du es auch. Dann bist du auch in der Lage, dass du das tust. Und Gott möchte, und das ist der Durchbruch, was Durchbruch bringt, wenn Gott dein Partner ist. Du brauchst einen unsichtbaren Partner, der überall mit dir mitgeht, durch dick und dünn. Wenn Gott einen Menschen berührt, dann ist er schon halb durchgebrochen. Der muss nur noch erledigen, zusammensammeln, aufbauen oder einnehmen, das ganze, das gute Land. Wenn Gott einen empfangen hat, wenn du mit Gott geredet hast, bei ihm Audienz gehabt hast, weißt du, dann gehst du raus mit Begeisterung, mit Freude, mit Dynamik und dann handelst du mit Begeisterung. Da bist du schon bereits durchgebrochen. Und deshalb, ihr Lieben, ist es mir so wichtig, dass wir an diesem ersten Abend im Jahr Gott berühren und Gott begegnen. Gut, wir haben das Silvester, sind mit dem Herrn hindurchgegangen oder das Jahr begonnen mit ihm, aber wir wollen das Jahr auch den Tag, den ersten Tag im Jahr auch mit Gott beenden und sagen, Herr, ich gehe nicht weiter. Wenn du mit mir nicht gehst, ich bewege mich nicht von der Stelle. Weißt du, wir sollten nicht weitergehen, wenn Gott nicht geht. Viele Leute, die rennen weiter und der liebe Gott bleibt stehen und sagt, nee, wartet mal. Also, wenn Gott uns berührt und wir mit Gott in eine Beziehung getreten sind, mit Gott uns verbunden haben, mit Gott ja einen Bund geschlossen haben und der Herr sagt, wo du hingehst, da gehe ich auch mit. Und was du tust, das tue ich auch. Dann bist du wie ein Eisbrecher. Du fährst und du brichst das dickste Eis durch und bahnst für dich und für andere den Weg. Aber zuerst bist du dran. Also, im Reich Gottes sind nicht die anderen. Wenn du betest, du redest mit Gott und Gott redet zu dir und nicht zu den anderen. Der Beter wird zuerst mal selbst verändert. Der Beter bekommt selbst zuerst mal Kraft. Der Beter wird zuerst selbst heilig und strahlt und wird glücklich, bevor die anderen. Also wir beten nicht für die anderen und wir dienen nicht für die anderen, wir dienen nur für Gott und für uns. Und das ist diese Straße, dieser Weg der Kommunikation. Und in dem Moment, wo du anfängst, mit Gott zu wandeln, brichst du das Eis, bist immun gegen alle möglichen Angriffe, weißt du, nichts kann dich beeinträchtigen mehr, nichts kann dich mehr erschüttern, du drängst alles Negative zurück, kommt weg, jetzt kommen meine Panzer, macht Bahn dem, der da kommt, im Namen des Herrn, weißt du, die meisten Leute, die gehen in ihrem Namen, oder der Pastor hat mich geschickt, die Gemeinde hat mich geschickt, weißt du, jemand hat mich von Dresden die Tage angerufen, weißt du schon das Neueste, ich bin Apostel. Weißt du, der ist dumm und deppig. Nein, ich kann das nur sagen. Das ist er. Weißt du, ich habe jahrelang mit ihm beschäftigt, er ist geisteskrank, war in der Nervenheilanstalt. Aber dann gibt er sich aus, jetzt bin ich ein Apostel. Du kannst kein Apostel sein, wenn Gott dich nicht geschickt hat. Und wenn nicht eine Gemeinde hinter dir steht. So selbsternannte Apostel. Es gibt so selbsternannte Propheten, selbsternannte Evangelisten. Weißt du, sie rennen und ich sende sie nicht. Der Durchbruch kommt, wenn Gott einen schickt. Und du tust es sehr unangenehm. Wenn Gott einen schickt, der nimmt er am Kragen und sagt, Johannes, du gehst. Und der Johannes sagt, nein, Herr, ich will's nicht, ich kann's nicht, ich schaff's nicht, ich bin zu klein, bin zu schwach, bin zu arm. Und dem Johannes bleibt nichts mehr anderes übrig. Ich gehe doch. Herr, du hast mich überredet, so wie dieser Prophet Jeremia. Also, selbsternannte Apostel, die Welt ist voll von solchen geistlichen Trotteln. Auf Deutsch gesagt, ich muss es sagen, aber es ist so, da kriegst du, also Leute, die nicht einmal richtig in Gott gegründet sind, geben sich dann als große Männer Gottes und wollen da die Welt verändern. Guck mal, Petrus und Paulus und so weiter, das waren Apostel. Aber die sind durch dick und dünn gegangen, die haben sich bewährt, die waren zuerst mal in der Wüste, die sind angefochten worden und durch tiefe Versuchungen gegangen. Was die alles durchgemacht haben, lies mal, ein Apostel Jesu Christi. Und es werden viele sagen, Herr, Herr, und ich habe sie nicht gesandt und ich habe nicht zu ihnen gesprochen. Deshalb ist zuerst mal wichtig, dass ich von Gott ergriffen bin. Wenn ich nicht geheiligt bin, brauche ich die anderen auch nicht heiligen. Wenn ich nicht gesegnet bin, kann ich auch die anderen nicht segnen. Nur der Gesegnete kann auch andere segnen. Nur der Gestärkte kann auch andere stärken. Nur der Gläubige kann anderen zum Glauben bringen. Nur der den Herrn gesehen hat. Deshalb nicht nur das Loswerfen, demokratisch abwählen. Weißt du, es gibt auch alles mögliche. So wie der Matthias in der Bibel. Ja, wir brauchen jetzt jemanden, der den Platz von Judas einnimmt. Und dann hat man ein Los geworfen. Aber dieser Matthias taucht nirgendwo auf mehr. Die haben da gewürfelt und dann haben sie gesagt, jetzt du bist. Und da muss der eine sein, der von Anfang dabei war und so weiter. Aber man kann nicht demokratisch wählen. Ja, du bist ja von Anfang dabei, du bist schon so lange in der Gemeinde, jetzt solltest du Apostel werden. Nein, der Herr hat den Saul von Tarsus genommen, der gar nicht in der Gemeinde war, der sogar gegen die Gemeinde war und den hat er zum Apostel gemacht. Und den Platz, den der Judas da verlassen hat, einnehmen lassen. Gott ist es, wo Persönlichkeiten macht, dass sie Salz und Licht dieser Welt sind. Das kann keine Gemeinde machen, das kann kein Pastor machen und das kann man nicht demokratisch irgendwo durch Gemeindewahlen, Ältestenwahlen oder was auch immer machen. Du kriegst genug Probleme. Wir haben solche Leute hier in der Gemeinde schon gehabt. Wie werde ich Ältester bei euch? Der ist gerade aus dem Wasser rausgekommen, nur ein bisschen nass und dann will er schon gleich Ältester werden. Weißt du, Ältester, du musst zuerst mal alt werden. Vom Wort her. Du musst Erfahrungen sammeln. Du musst mit Gott gegangen sein. Du musst Krisen durchgemacht haben. Und dann Wenn du ja genug Lehrgeld gezahlt hast, dann kannst du sagen, ja, wir probieren es wieder mal. Weißt du, wenn man im Kraftfeld Gottes ist, von Gott berufen, von Gott begnadigt, von Gott gesegnet und so weiter, dann gibt man und man wird man nicht arm. Dann segnet man und kann man immer noch segnen und immer noch ein gutes Wort sprechen. Und dafür ausgabt man sich. Warum so viele Menschen Burnout haben, ist, weil sie nicht von Gott gesandt sind. Weil sie in ihre eigene Energie, in ihre eigene Kraft gehen und dann machen sie selber, versuchen selber, was sie in die Bewegung bringen. Gott ist der, der die Sache bewegt. Er ist der Kriegsmann. Er ist, der die Kriege steuert. Er ist, der dann sagt, wo es lang geht. Und die, die auf den Herrn harren, kriegen immer neue Kraft. Die fahren auf wie Adler. Die werden ständig regeneriert. Wenn Gott dich sendet, da, egal wo du bist, wirst gestärkt. In jedem Dienst, in jeder Aufgabe, wo du gestellt wirst, wo du reinkommst, du gehst als Schwacher rein und als Starker kommst du raus. Der Segen Gottes. Und wir haben diese ganzen Tage jetzt über den Segen Gottes gesprochen. Ist ein Geheimnis. Weißt du, man kann den Segen nicht in irgendwelche billige Kurse oder auch Bibelkurse bekommen oder irgendwie erlernen, wie heile ich Kranke, wie treibe ich Dämonen aus oder wie vermehre ich mein Geld. Du kannst es nicht lernen. Du kannst es nur, wenn Gott dich berührt. Dann kannst du es, ohne groß gelernt zu haben. Weißt du, das ist eine Gnade Gottes. Und wir müssen aus der Gnade Gottes anfangen zu leben. 2012 wird ein Jahr der Gnade sein, wo wir aus der Gnade leben. Du hast vielleicht noch nie ein Instrument in der Hand gehabt und plötzlich fängst du an zu spielen. Weißt du, wo sind da die Noten oder die Tasten oder du fängst plötzlich an zu spielen. Du sagst, das geht nicht. Guck mal, Petrus und die anderen, das waren ungelehrte Leute und plötzlich sprachen sie in fremden Sprachen. Was konnten sie? Wenn Gott einen berührt, dann kannst du. Und wenn Gott dich nicht berührt, kannst du alles können, kannst gar nichts. Das ist so. Da kannst du noch so beredet sein, noch so talentiert sein, deine Gaben verrosten. Der Segen Gottes. Jakob war so einer in der Bibel, der Patriarch Jakob, er wusste, bei mir geht's nur weiter, wenn Gott mich segnet. Und er war so gierig, also wie der süchtig nach dem Segen Gottes war. Der luchst seinem Bruder den Erstgeburtssegen ab, also und verkauft dafür ein Linsengericht und dergleichen. Und dann rennt er und muss fliehen, nur weil er den Segen da von seinem Vater erlogen hat. Der hat nicht erbeten, der hat sich erlogen, den Segen. Ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Lügner war er. Du kannst dir das vorstellen, Gott segnet einen Lügner. Der Lügner ist hinter dem Segen her und jetzt hat seinen alten blinden Vater belogen, seinen Bruder betrogen. Und jetzt liegt er da unter dem Sternenhimmel, einen Stein als Kopfkissen und der liebe Gott schenkt ihm einen Traum. Er sieht die Himmelsleiter. Gott ist diesem Betrüger Jakob, der hinter dem Segen war, auch egal, auf welche Kosten mit welcher Methode segnet er und sagt, Jakob, wo du auch hingehst, ich gehe mit dir und ich will dich wieder zurückbringen und du wirst also wieder gesegnet hierher kommen und dann steht er dort, als er wieder nach Hause geht, nach 21 Jahren. Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn ringt wieder mit Gott, kämpft wieder mit Gott. Also er kämpft mit seinem Bruder, der kämpft mit seinem Vater, der kämpft mit der ganzen Familie, mit dem Onkel Laban, seinem Onkel, da wo er dient, der wird betrogen nach Strich und Faden und der Segen ist, was ihn immer wieder rausholt. Und das ist Gott. Dann machen sie so und es ist immer zu seinem Vorteil. Wenn du gesegnet bist, ist alles zu deinem Vorteil. Aber du musst gesegnet werden. Die Hand Gottes muss auf deinem Leben ruhen. Gott gab ihm einen Zuspruch. Und für den Rest des Lebens ist er weitergezogen. Wenn einer einmal gesegnet ist, hör mir zu, wenn einer einmal gesegnet ist, der ist immer gesegnet. Du kannst machen, was du willst. Jakob, er war der Zweite, er war nicht der Erstgeborene, aber er wollte den Segen haben und Gott hat ihn gesegnet. Jakob, er war einbezogen in den Segen Gottes. Das bestimmte sein Alltag. Von morgens bis abends, egal was er tat, der wurde betrogen. Weißt du, selbst wenn die Verwandten und Freunde und Angehörige einen betrügen, die Geschwister betrügen, ja, du, die Rahel, ich mag die Rahel, ich liebe die Rahel. Und was kriegt er, als er morgens aufwacht? Was hat er im Bett? Lea. Mit blöden Augen steht beim Luther. Verstehst du? Oder Lea. Aber ich will meine Rahel. Und du siehst, der Gesegnete macht weiter nochmal 7 Jahre, um die Rahel zu bekommen. Und Und weißt du, Gott weiß, was der Jakob in sich gehabt hat. Und Gott weiß, wie er auch dir begegnen soll und kann. Wenn du gesegnet bist, bist gesegnet, dann ist dir kein Weg zu weit, keine Arbeit zu schwer. Und dann dienst du halt 7 Jahre nochmals. Er wollte es haben. Er wollte seine Rahel. Der Gesegnete ist gesegnet und dem Gesegneten ist nichts zu viel. Der ist nicht überfordert und er sagt, jetzt habe ich mich verausgabt, ich kann nicht mehr noch weiter. Mir reicht schon die Lea. Nein, er sagte, das, was ich wollte, das will ich auch haben. Und dann, wenn ich das nicht kriege, der Gesegnete geht aufs Ganze. Der Gesegnete macht keine halben Sachen. Wenn Gott ihm das gezeigt hat und er sich da in diese Lea verliebt hat, dann will er die Lea haben. Weißt du, diese Beziehung zu Gott, das ist ausschlaggebend. Jakob hat eine Beziehung, er sieht diese Himmelsleiter und der Herr sagt, ich bin mit dir und wo du hingehst, da werde ich auch mit dir gehen. Und er hat einen persönlichen Gott, einen Vater im Himmel. Seine Fehler, seine Sünde, sein Versagen ist für Gott kein Hindernis gewesen, ihn zu segnen. Das ist paradox, schockierend für manche Frommen heute, für Pietisten und Pharisäer, dass Gott gerade jetzt solchen Jakob, so einen Betrüger, so einen Gauner, so einen Schwindler segnet. Weißt du, Gott sieht die Sehnsucht des Menschen. Ich will gesegnet werden. Ich will gesegnet werden. Der hält schon im Mutterleib, das war schon im Blut ihm drin gegeben irgendwo, hält sich an der Ferse des Esaus fest. Schon im Mutterleib. Er wollte. Aber nein, es hat nicht geklappt. Weißt du, und viele können nichts dafür, dass bei ihnen das und jenes nicht klappt in ihrem Leben. Aber der Gesegnete, der geht wie ein Programm, wie ein roter Faden durch sein Leben. Er ist bereit, alles für seinen Segen zu tun, sogar seinen Vater, seinen blinden Vater zu betrügen. Als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, Jakob, was fällt dir da ein? Deinen blinden Vater, nur um gesegnet zu werden, den Vater zu betrügen. Der ist bereit, sogar zu sündigen, um nur an den Segen ranzukommen. Und er kämpft und ringt mit Gott. Er wusste, wenn ich nur von Gott gesegnet bin, dann schaffe ich's. Dann geht es mir gut, dann bin ich der gemachte Mann. Dann bin ich reich, dann bin ich erfolgreich, dann bin ich siegreich und dann ist Gott mit mir. Jakob wusste, der Segen Gottes ist halber Durchbruch. Der Segen Gottes, aber der Segen Gottes ist unsichtbar. Das kannst du nicht wiegen, das kannst du nicht messen, das kannst du nicht definieren, das spürt man gar nicht. Weißt du, man spürt gar nicht, bist du gesegnet oder nicht. Kann man da, nicht, dass du da strahlst oder einen Ausschlag kriegst oder sonst was oder ein Pickelchen und der ist gesegnet oder dass ein Heiligenschein plötzlich so ein Propeller über den Kopf da brummt. Wann wird man gesegnet? Verstehst du, das ist nicht. Es ist eine Herzenssache. Der Durchbruch passiert im Herzen, im Geist, in Gedanken. Da passiert der Durchbruch. Er war sogar bereit, also in der Fremde zu fliehen, nur wegen dem Segen Gottes. Er war bereit, von Esau, seinem Bruder, gehasst zu werden, sogar mit einer Morddrohung belegt zu werden. Er war für alles bereit. Hauptsache, ich werde gesegnet. Kannst du es vorstellen? Bist du auch so gierig auf dem Segen? Hauptsache, ich werde gesegnet, koste was es wolle. Ich möchte gesegnet werden. Wenn du gesegnet bist, dann können Krisen kommen, dann können Katastrophen kommen, dann können Kriege kommen, dann kann Erdbeben kommen, da kann alles kommen, was da kommen will. Das darf alles ruhig kommen. Du wirst immer wieder hochkommen. Der Gesegnete kommt immer wieder hoch. Und der Ungesegnete, der kann alles haben, der kann alle Pakte mit allen möglichen Leuten schließen und so weiter. Das wird nicht klappen. Also der Segen Gottes ist ein Teil des halben Durchbruchs. Und Jakob wusste, das ist der Anfang aller Dinge. Wenn ich gesegnet bin, deshalb stellt er sich so schnell wie möglich. Vati, segne mich ganz schnell. Ja, ich kann mir vorstellen, wie der da um den Segen luchst und kämpft und ringt. Segne mich. Esau, der ist schon bald, da kommt bald mit seinem Wildbrett. Wenn der erste Tag des Jahres gesegnet ist, ist das ganze Jahr gesegnet. Römer Kapitel 11, Vers 16, das ist der Schlüsselvers für mich für heute Abend, ist die Erstlingsgabe vom Teig heilig, also vom Brot Gottes. Ist die Erstlingsgabe vom Teig heilig, so ist der ganze Teig heilig. Wenn die Wurzeln heilig sind, so sind auch die Zweige heilig. Also, wenn das erste Brot gesegnet ist, der erste Schritt gesegnet ist, die erste Handlung gesegnet ist, dann ist der ganze Teig gesegnet oder die ganze Arbeit gesegnet. Wenn du schon so mit dem Segen reingehst, voll Power, voll Segen, voll Kraft, voller Lob, voller Dank, voller Herrlichkeit, dann ist das ganze Jahr gesegnet. Und für mich ist deshalb ganz arg wichtig, dass ich das Jahr mit Gott beginne und nicht mit dem Teufel. Dass ich das Jahr mit Sieg beginne und nicht mit Niederlagen. Und dass ich das Jahr mit was Positivem beginne und nicht mit was Negativem. Dass ich das einfach mit Freude beginne und nicht mit Traurigkeit. Das ist mir ganz arg wichtig. Der erste Schritt ist der wichtigste Schritt, egal wohin. Ist auch der schwierigste Schritt. Bis du den ersten Schritt machst, weiß nicht, wie es bei dir geht, aber bei mir geht es nicht so einfach. Bis ich mich aufraffe und mitmache und ja, bis ich Ja sage, das dauert manchmal weit. Und da kämpfe ich auch. Der erste Schritt ist immer und überall und alle Zeit der schwierigste Schritt. Die anderen Schritte, die kommen nachher von selbst. Aber A zu sagen, das ist das Schwierigste. Ein guter Start entscheidet über den ganzen Erfolg im Rennen. Weißt du, wenn du richtig in die Löcher und richtig losgelegt hast und dann richtig gespurt hast, der erste Auftritt, weißt du, wenn du irgendwo hingehst, wenn du hinkommst, gebückt und gedemütigt und schlapp, wundere dich nicht, wenn du nicht eingestellt wirst. Aber wenn du hingehst, guten Tag, meine Herren! Es ist genauso in einer Rede, in einem Vortrag. Weißt du, wenn du Rhetorik, mit der Rhetorik dich beschäftigst, in der Rhetorik sagt man nicht gleich so und so und so. Nein, da fängt man mit dem dritten, vierten Satz an. Und erst mit dem dritten, vierten Satz, und dann kannst du immer noch zurückkommen, aber du musst ganz woanders anfangen. Zuerst mal positiv anfangen. Und der Aufmerksamkeit der Leute, wenn du von Anfang an die Aufmerksamkeit nicht hast, da kannst du dich strampeln, so viel du willst. Deshalb ist die Aufmerksamkeit so wichtig, vom ersten Augenblick. Und wenn du das nicht hast, wenn du den ersten Ton beim Singen nicht erwischt, dann ist das ganze Lied schief. Dann kannst du auch nachher versuchen, richtig zu spielen, aber du kommst nicht mehr rein in der Melodie. Also ist das so wichtig für die ganze menschliche Entwicklung. Weißt du, was ein Mensch in den ersten 36 Monaten seines Lebens nicht lernt, als Baby? Die ersten 36 Monate des Lebens sind so wichtig, das erste eineinhalb Jahr ist so wichtig. Da entdeckst du die Welt, da lernst du alles. Du lernst Liebe, du lernst Licht, du lernst Mutti und Vati kennen, du lernst alles in den ersten 36 Monaten. Und das prägt dein Leben. Deshalb sind viele Menschen sind versaut und verdorben, weil ihre Kindheit versaut und verdorben war. Die ersten 36 Monate, das waren Käse. Und deshalb brauchen sie, wenn sie dann zum Heiland kommen, brauchen sie innere Heilung, dass der Herr Jesus alles wieder ausbalanciert und wieder Ordnung schafft. Aber die meisten sind versaut vom Teufel. Die ersten paar Sätze sind wichtigste. Die ersten paar Töne, so Ton angeben. Und dann klappt es. Oder in der Luftfahrt, ein guter Start. Oder Raumfahrt, ein guter Start. Aber wenn du da nicht gut startest, kommst du gar nicht von der Landebahn. Und du brauchst beim Starten am meisten Energie. Nicht nachher beim Fliegen. Beim Starten brauchst du die meiste Energie. Deshalb, ein guter Start ist so wichtig. Und dann brauchst du nachher auch das Team, das dich dabei begleitet. Die richtige Strategie, die richtige Idee entscheidet über Misserfolg oder Erfolg. Deshalb eine gute Projektbeschreibung. Das wollen wir machen. So gehen wir. Da gehen die Sache, die sieht so und so aus. Diese Projektbeschreibung. Das ist, was nachher die Sache entwickelt. Aber wenn du nicht weißt, was soll man jetzt fragen, wirklich? Soll man vorwärts gehen, soll man rückwärts gehen, in welche Richtung soll man gehen? Aber wenn die Richtung klar angegeben wird, die Idee genau beschrieben wird, eine gute Planung, ein richtiges Ziel, dann klappt die Sache. Weißt du, dann auch die Weiterentwicklung ist ausschlaggebend und entscheidend, wie du das präsentierst, wie du das darstellst. Deshalb, das ist der halbe Durchbruch. Die meisten Leute haben nicht gelernt. Weißt du, die kommen aus der Schule, können lesen, schreiben und rechnen, aber die haben nicht gelernt, wie lebt man? Wie gestaltet man das Leben? Wie lebt man erfolgreich? Wenn du mit dem falschen Bein morgens aufgestanden bist, ist der ganze Tag versaut. Aber wenn du morgens aufstehst und sagst, Halleluja, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Das ist das Jahr, das der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich sein, auch wenn es schüttet und hagelt und donnert und blitzt. Und dann sagst du, Halleluja, Halleluja, guten Morgen, Heiland, guten Morgen, Heiliger Geist. Und dann schmetterst ein Lied, klatscht in die Hände. Weißt du, wenn du nicht singen kannst, ich gebe dir einen Ratschlag, du musst nicht singen, aber klatscht in die Hände, dann vertreibst du die ganzen bösen Geister aus der Wohnung. Klatscht in die Hände. Wie Bäume, klatscht in die Hände, heißt es einmal sogar in der Bibel. Aber wenn du den Tag so mies anfängst, ja, Sorgen schon und auf die Rechnungen guckst, eigentlich solltest du zuerst auf den Herrn gucken, bevor du auf die Rechnungen guckst. Und bevor du auf die Diagnose schaust und bevor du auf die Schwierigkeiten schaust, schau oft auf den Herrn. Der Anfang ist so ausschlaggebend. Weißt du, dass der Johannes diese Apokalypse, diese Offenbarung verkraftet hat? Und warum manchmal Leute sagen, ich kann das Leben nicht mehr verkraften, mir reizt, mir stinkt, ich habe die Nase voll. Die Leute fangen mit Problemen den Tag an, die sollen lieber mit Gott den Tag anfangen. Mit Gebet, mit Lob und Preis und so weiter. Johannes, als er diese Offenbarung bekam, er sah Jesus. Er sei Jesus. Und dann konnte den Antichristen sich angucken, konnte den falschen Propheten sich angucken, konnte den Abfall der Gemeinde angucken, konnte den ganzen Unsinn, was dann alles nacheinander kam, die ganzen Siegelgerichte und so weiter. Ach, das macht mir gar nichts mehr aus, weil er Jesus gesehen hat. Wenn du Jesus nicht gesehen hast, dann ist alles schwierig, langatmig, problematisch. Deshalb, der erste Blick soll Jesus sein. Der erste Blick sollte Jesus sein. Weißt du, wenn deine Batterie schwach ist, kann dein Auto im Winter nicht starten. Du wirst immer wieder anschieben müssen. Du brauchst also Energie. Und die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Die auf den Herrn harren. Ich denke, es ist wichtig, dass du das verstehst, wie wichtig es ist, dass der Anfang gut ist. Der Einstieg gut ist. Egal was. Weißt du, dass du, wenn du ins Leben hinausgehst, mit Freude, mit Begeisterung, den Tag beginnst und die Arbeit beginnst und an die Arbeit gehst und pfeifst, dann ist alles gesegnet. Aber wenn der Start schwach ist, dann wundere dich nicht über die Durchstrecken. Das wird immer schwieriger. Und die Kraft kommt, indem du auf die Probleme zugehst und sagst, wir werden sie wie Riesen fressen. Und dann nimm so einen Kieselstein. Die Bibel sagt, Gott segnet alles, was da aufsprießt. Also, was ausschlägt, was Leben in sich hat. Gott segnet alles, was irgendwie leben will, auch wenn es noch so klein ist, auch noch so falsch ist. Ich denke nur an Jakob. Ich möchte euch Mut machen, Geschwister, schaut euch diesen Jakob ab. Das war kein Heiliger, bis Gott ihn umgekrempelt hat, bis er dann wirklich den Segen empfangen hat. Er war ein Strolch. Clever war er. Cool, würde man sie heute sagen. Er war ein Ganove für mich. Deshalb hat Gott ihm einen anderen Namen gegeben, Israel nachher. Aber er wollte als Bub, wollte gesegnet werden. Ich will gesegnet werden. Ich will gesegnet werden. Herr, koste was es wolle. Ich will nur gesegnet werden. Denn er wusste, wenn ich den Segen Gottes habe, dann geht's mir gut. Egal wo ich hinkomme. Egal was passiert. Wenn deine Kindheit schlecht ist, wenn du lieblos behandelt worden bist und so weiter, wundere dich nicht, dass du dann nicht lieben kannst oder dann wirst du Startschwierigkeiten haben im Leben, draußen im Alltag damit umzugehen, dich zu behaupten, zu beweisen und so weiter. Du wirst dann hart sein und herzlos vielleicht sein und so weiter. Oder du wirst dann extrem auf der anderen Seite. Weißt du, da wird man extrem, da kann man gar nicht das Leben meistern. Aber wenn du Gott begegnet bist, bist du eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Und du bist von den ganzen Flüchen, von den ganzen Unsegen, Geschwister, deshalb ist es so wichtig, dass wir den ganzen Unsegen zurücklassen. Aus der Vergangenheit. Von der Erziehung her. Von unserer Ausbildung. Alles zurücklassen. Ägypten hinter mir. Welt hinter mir. Und dann fangen wir ganz neu von Gott aus zu leben. Weißt du, wenn du siegreich durch das Rote Meer hindurchgegangen bist und die Ägypter gesehen hast, wie die ertrunken sind. Und dann sagst du, ja, wenn Gott das fertig gebracht hat, wird er auch das noch fertig bringen. Wenn er mich da rausgeführt hat, der wird mich auch durch die Wüste durchbringen. Da kannst du dich auf Gott verlassen. Erst die Kraft Gottes, die Hand Gottes, bringt unser Leben zum Durchbruch. Ihr sollt stille sein und ich will für euch streiten. Wie passieren Durchbrüche? Wenn du stille bist. Nicht Aufregung. Oh Gott, was machen wir jetzt? Bitte, Geschwister, betet. Und an einem Telefon, könntet ihr für mich beten? Du brauchst keine Fürbitter, du kannst selber beten. Es ist wahr. Du brauchst keine Unterstützer. Der liebe Gott will dein Unterstützer sein. Und wir sollten das lernen, wirklich von Gott abhängig zu werden. Ihr sollt stille sein und ich will für euch streiten. Das ist der halbe Durchbruch. Nicht schreien und nicht beten und jetzt werden wir ein Halleluja anstimmen. Nein, stille sein. Einfach in den Himmel gucken und warten, was passiert von oben. Unsere Hilfe kommt von oben, Leute. Aus der unsichtbaren Welt, aus dem Jenseits. So, Gottes Kraft bringt alles zum Durchbruch. Und der Gläubige, der fährt auf wie ein Adler. Je mehr Gegenwind er hat, je mehr Schwierigkeiten da sind, desto höher fliegt er. Der fährt auf. als David seinen Kieselstein gebrauchte, das war der Durchbruch. Das war der halbe Durchbruch. Als er da den Goliath umlegte, das war erledigt. Dann jagten die Israeliten die Philister und holten sie alles ein. Du brauchst eine starke Gotteserfahrung 2012. Das reicht dann vollkommen für den Rest. Bis Dezember kannst du davon leben. Mir hat Gott geholfen. Mir ist Gott beigestanden. Ich habe Gottes Kraft erlebt. Eine Erfahrung, eine starke Glaubenserfahrung, ein Erfolgserlebnis hilft dir schon weiterzumachen. Ein Erfolgserlebnis, eine Heilung, eine Befreiung, nicht bei anderen, bei dir. Weißt du, wir können für andere sehr gut glauben, aber für uns haben wir Schwierigkeiten. Bei mir muss was passieren. Und David wusste, es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Und es ist ein Unterschied, wie und womit wir das neue Jahr beginnen hier. Ob wir den Kieselstein in der Tasche haben und nicht gebrauchen, oder ob wir den Kieselstein in der Schleuder haben und gebrauchen. Wir sollen es viel mehr gebrauchen, das, was wir haben, und nicht das, was wir nicht haben. Wir sollen anfangen, das zu gebrauchen, was wir haben. Was hast du? Was hast du in der Hand, Moses? Nur ein Stock. Aber was soll dieser Stock? Mit dem Stock kann ich gar nichts machen. Und der Herr sagt, doch, 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 du kannst sehr viel. Was hast du in der Hand? Ja, Herr, nur den Stock. Doch, dann wirst du damit Zeichen und Wunder tun, wirst das Wasser teilen, du wirst gewaltige Dinge tun. Was hast du in der Hand? Überleg einmal, was hast du 2012 in deiner Hand? Meine Bibel ist auch so ein Stock. Oder, was weiß ich, irgendwas anderes, Gitarre. Und dann fang an zu singen und zu spielen dem Herrn. Was hast du in deiner Hand? Eine weitere Geschichte aus dem Leben Davids haben wir in 2. Samuel 5, Vers 17 bis 21. Ich will nicht vorlesen, aber ich will nur streifen ganz kurz diese Geschichte. Weißt du, David kämpfte gegen die Philister. Und er war König von Israel, war gesalbt. Aber weißt du, wenn du gesalbt bist, ich warne dich, dann kommen Kämpfe. Weißt du, manche sind gierig nach dem Segen, da kommen Kämpfe. Da kommen Schwierigkeiten, da kommen Anfechtungen. Und da heißt es, als die Philister hörten, dass David zum König gesalbt ist, zogen sie gegen ihn herauf und versuchten ihn zu bekriegen und wollten ihn da zu ihrem Vasallen machen, zu abhängig und so weiter. Und David fragt, Herr, was soll ich machen? Wie lebe ich erfolgreich? Wie erfahre ich den Durchbruch? Und wie schaffe ich den Durchbruch? Und hier ist ein Rezept, was David uns verrät. Und da heißt es, und da befragte David den Herrn, soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Soll ich das machen? Also du wirst bedrängt und das Geheimnis des Durchbruchs ist, frag den Herrn. Frag den Herrn. Frag nicht Matthäus, frag nicht Schwester, frag nicht Bruder, frag den Herrn. Soll ich hinaufziehen? Fragte den Herrn. Soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Wirst du sie in meine Hand geben? Und was ist der liebe Gott? Was sagt er? Und der Herr sprach zu David, zieh hinauf, marsch, leg los. Und jetzt, in dem Moment, wo er das weiß, ich darf, Gott erlaubt es mir, Gott gibt mir grünes Licht, jetzt kann ich es loslegen. Aber er musste den Herrn fragen. Er musste den Herrn anrufen. Und da kam David nach Baal Perasim und David schlug sie dort und er sagte, durchbrochen hat der Herr meine Feinde vor mir, wie ein Wasserdurchbruch. So wie Dammbruch durchbrochen. Daher gab er dem Ort den Namen Baal Perasim und sie ließen dort ihre Götzen zurück, die Philister und so weiter. Und David und seine Männer nahmen sie mit und eingeschmolzen, Kanonen draus gemacht. Wahrscheinlich. So, er befragte den Herrn. Das ist der halbe oder der ganze Durchbruch. Den Herrn befragen. Soll ich mich operieren lassen? Soll ich diese Arbeit annehmen? Soll ich mich dort bewerben? Soll ich das und jenes Unternehmen, soll ich das den Herrn befragen? Wahre Durchbrüche werden im Gebet errungen. Weißt du, und die Heiden da, die lassen ihre Götzen liegen, das ist doch lustig. Schau, die lassen das, was ihre Hoffnung war, das lassen sie liegen und hauen ab. Und der Herr hat meine Feinde wie Wasser durchbrochen. Wie Wasser. Plötzlich so, weißt du, wir haben jetzt so viele Fluten im letzten Jahr gesehen, 2011. Und du siehst, was so, da nimmt sogar ganze Autos mit. Die ganzen Götzen werden da mitgenommen. Und als David seinen Kieselstein gebrauchte, er war stark im Herrn. Auch so. Und der Herr hat ihn gesalbt zum König. Er machte seine eigenen Gotteserfahrungen, dass er da im Gottes Namen kam und nicht in seinem Namen. Und dass er dann siegreich war, wo er auch hinkam. Durchbrüche geschehen durch den Herrn, wenn man Gott fragt. Also du solltest nichts machen, ohne Gott gefragt zu haben. Du solltest nicht umziehen, ohne Gott zu fragen. Was weißt du, kannst vom Regen, dann kommst du, was weiß ich, von der Taufe in den Regen oder in den Sturm oder sonst wo, wo du dann hinkommst. Du erlebst genau das Gegenteil. Der Herr gebrauchte hier das Gebet und David durchbricht die Barriere da und was sie gegen ihn aufgerichtet haben, die ganzen Blockade. Also der Feind wurde einfach weggespült. Wenn du den Herrn befragst, werden die Feinde weggespült. 2012 hat Gott auch für dich, Bruder, Schwester, Durchbrüche, Dammdurchbrüche vorbereitet. Weißt du, plötzlich bricht der Damm und da reißt es alles mit, nimmt alles mit. Und das brauchst du, Dammdurchbrüche. Heute werden die Weichen in diese Richtung gestellt. Weißt du, wir weihen uns Gott und das ist das Wichtigste. Herr, hier bin ich. Alles, Herr, bist du, nichts habe ich zu bringen. Einfach sich Gott weihen. Das ist alles, was Gott will. Gierig nach dem Segen Gottes zu sein. Ich würde alles machen, Herr, nur Hauptsache, ich werde gesegnet. Und das ist, wenn du so eingestellt bist, dann stehst du vor dem Herrn und weißt dich, Herr, dann bist du auch bereit, deinen Isaac auf dem Altar zu legen, dein Liebstes, dein Bestes, dein Schönstes, dann fahrst du lieber mit dem Fahrrad statt mit dem Auto weiter oder gehst du Fuß. Und das ist, dass sie sich Gott weihen, sich Gott einfach überlassen. Und da passiert der Segen. Und David befragte den Herrn, soll ich? Soll ich? Er wollte gleich von Anfang an wissen, ist Gott mit mir? Macht er mit? Kann ich Gott vertrauen? Und weißt du, er war gleich am Anfang ermutigt. Wenn du am Anfang nicht ermutigt bist, ja, werde ich die Stelle kriegen, werde ich die Stelle nicht kriegen, werde ich was verdienen, werde ich nichts verdienen, wird es gehen, wird es nicht gehen, wird es alles gut werden, wird es nicht gut werden, kann der Arzt operieren, kann er nicht operieren, nützt die Medizin, nützt sie nicht, was weiß ich vielleicht. Wenn du nicht sicher bist, lass die Finger weg. Lass die Finger weg, ist nichts für dich. Wenn du in irgendeiner Sache nicht sicher bist, deshalb ist es so wichtig, den Herrn befragen und sich geistliche und innere Gewissheit sich verschaffen. Und wenn du die Gewissheit weißt, dann sagst du, was hindert mich? Dann können alle anderen genau das Gegenteil sagen. Du sagst, nee, ich weiß es von Gott. Ich weiß es von Gott. Wir müssen von Gott informiert werden und nicht von unseren Gefühlen und nicht von Brüdern und Schwestern oder was weiß ich, von Spezialisten und Experten, von Gott. Bevor David so richtiger König wurde, hat der Feind versucht, ihn zu stoppen, aufzuhalten, schwach zu machen. Er sollte ein Vasallenkönig der Philister sein. Ja, wir haben schon 3 Könige oder 5, ein 6. kann auch noch mitlaufen bei uns. Und David war ein Stück weit, weißt du, er war ein Stück weit in Sikla ein Vasallenkönig von den Philistern. Aber er sagt, das ist nicht meine Berufung. Deine Berufung ist nicht, ein Vasall von irgendjemand zu sein. Deine Berufung ist, deine Feinde unter deine Füße zu kriegen, siegreich zu sein, die Philister zu besiegen. Und das ist typisch für die Feinde, die möchten dich immer abhängig machen, Vasallen. Und wir haben so viele christliche Vasallen, die von irgendjemandem abhängig sind und sich abhängig gemacht haben. Der Feind greift immer gleich am Anfang an. Der Feind ist auch so schlau. Verstehst du, so schlau wie du sein solltest, gleich am Anfang, wenn er dich am Anfang lähmen kann, am Anfang dich schwächen kann, am Anfang dir die Knochen brechen kann, am Anfang dich verhindern kann irgendwie, ja, dann kannst du sowieso nachher später gar nichts mehr Richtiges anfangen. Wenn er dich am Anfang an blockieren kann, mit Blockaden, welcher Art auch immer. Weißt du, du brauchst eine doppelte Portion der Kraft Gottes. Doppelte Portion der Kraft Gottes, sonst schaffst du es ja auch nicht. Weißt, du bist zwar jetzt aus dem Ei grad rausgeschlüpft und da bist du ganz gefährdet. Du bist grad raus und da kommen schon die Geier. Kaum raus aus dem Ei. Der Feind greift dich immer in deinen Gedanken an, mit allerlei Fragen, mit Forderungen, mit Wünschen und Lügen und Argumenten, mit Worten und Blicken. Verstehst du, er versucht dich irgendwie zu hypnotisieren. Und wenn du einmal hypnotisiert bist, bist du gefangen. Und sollte nur Gott hypnotisieren. Das ist mir wichtig. Die Philister stehen schon vor der Tür und die warten. Und was macht unser David? Er fragt den Herrn, soll ich angreifen? Soll ich nicht angreifen? Er fragt den Herrn. Er fragt nicht seine Generäle, seine Brüder und Freunde und so weiter. Er fragt den Herrn, soll ich angreifen? Und 2. Samuel 5, Vers 19, da befragte David den Herrn, soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Wirst du sie mir in meine Hand geben? Und so weiter. David wollte sie in seine Hände bekommen. Und Bruder und Schwester, das ist nicht in Gottes Hand. Hört fromm zu sein auf. Weißt du, David sagt, kriege ich sie in meine Hände oder nicht? Kriege ich sie im Griff oder nicht? Nicht in Gottes Hände. Sei nicht so fromm und nicht so bigottisch. Ja, weißt du, mich stört es, die Christen sind so bigottisch. Ja, der Herr macht's. Nein, der Herr will in deine Hände deine Feinde geben. Du sollst über sie triumphieren. Du sollst sie kontrollieren. Du sollst den Hund kurz an der Leine halten. Den Löwen oder den Bären. In Indien habe ich oft erlebt, da immer die Leute wollten immer Geld von den Touristen haben. Dann halten sie den Bären an der Kette und lassen den Bären tanzen und spielen die vor und kannst den Bären streicheln sogar. Und gibst dir ein bisschen was. Also, und du sollst den Bären kurz halten. Gibst du mir sie in meine Hand, bekomme ich sie, werde ich sie kontrollieren oder werden sie mich kontrollieren? Werden sie mich tyrannisieren oder terrorisieren oder werde ich sie fest in der Hand halten? Und Gott will, dass du sie in der Hand hältst. Und es ist wichtig, wenn Gott dich in der Hand hält, hältst du deine Feinde in der Hand. Hörst du? Das ist biblische Wahrheiten. Wenn Gott dich in der Hand hat, dann bist du ein verlängerter Arm Gottes. Wenn Gott dich in der Hand hat, dann wirst du automatisch deine Feinde in deiner Hand halten und dich nicht loslassen und die werden dir nicht auf der Nase tanzen oder auf dem Kopf. Die werden dich nicht knechten und versklaven. Die werden dir nicht Vorschriften machen. Dann werden sie von dir abhängig sein. Weißt du, lies mal die Bibel. Was sollen die Christen sein? Die Christen sollen nicht der Schwanz sein, sondern sie sollen der Kopf sein. Das sind biblische Wahrheiten. Christen sollen nicht irgendwie nur hinterherwinseln da und wedeln und nachlaufen irgendjemand. Nein, die sollen selber wissen, wo es lang geht. 2012. Es ist wichtig, dass du auf Gott hörst. Dass Gott dich fest in der Hand hält. Dass du seine Stimme kennst. Dass er dich kontrolliert. Und wenn Gott dich kontrolliert, kontrollierst du alles, was nach dir kommt. Dein Vogel, deine Katze, dein Hund, deine Blumen. Alles kontrollierst du. Sogar deinen Arbeitsplatz. Du wirst nicht wahrscheinlich andere ihre Arbeitsplätze kontrollieren, aber deinen Arbeitsplatz. Da bist du Herr. David befragte den Herrn. Und Gott hatte ihm seine Gedanken geschenkt. Und Gott will nur gefragt werden. Das ist so einfach. Gott will gefragt werden, bevor du morgens losgehst. Bevor du etwas unternimmst, will der Herr gefragt werden. Gott hat nichts gegen Ärzte. Gott hat was dagegen, wenn man zuerst zu den Ärzten geht und dann zum lieben Gott. Das ist, wo Gott einmal einen König sehr hart gestraft hat. Gott hat nichts gegen Ärzte, Gott hat nichts gegen Medizin, Gott hat nichts gegen Psychologen, Gott hat nichts gegen Rechtsanwälte, Gott hat nichts gegen irgendwelche Amtswege, aber der Herr will zuerst gefragt werden. Gott will zuerst gefragt werden, bevor du zur Bank gehst. Ob du dorthin gehen sollst oder nicht. Ob du Kredit beantragen sollst oder nicht. Gott will, dass du ihn zuerst fragst. Und zwar so lange, bis er dir antwortet. Nicht, bis du so ein Gefühl hast, ja, das Gebet muss erhört werden. Du brauchst das Feedback Gottes, diese Antwort Gottes. Nicht irgendwie jetzt, oh, es ist warm von unten oder kalt von unten oder die Haare stehen mir zu Berge. Vergiss, diese Gefühlsduselei, die bringt dich nicht weiter. Weißt du, das bringt dir nicht weiter. Was dich weiterbringt, ist der Glaube, dieses Zeugnis des Heiligen Geistes. Dieses Zeugnis, das kann man nicht manipulieren oder Aufputschmittel oder sich einreden, einsuggerieren. Das ist eine Gabe, ein Geschenk Gottes. Der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis. So. David fragt den Herrn, wer mit Gott anfängt, der fängt mit Plus an, nicht mit Minus. Der fängt mit Plus an. Der fängt im Glauben an. Der sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann geht er so, triumphierend. Und das ist so eine Sitte im Leben Davids, bevor er irgendetwas unternimmt. Weißt du, lern von David heute Abend. Wir haben diese Kieselsteine ausgeteilt. Lern vom David, bevor er irgendetwas unternommen hat, hat immer den Herrn gefragt. Soll ich nicht? Soll ich oder soll ich nicht? Er betet nicht um heißen Brei herum, oh lieber Gott, wenn es dein Wille ist, segne das und so weiter. Und dann erzählt der lieben Gott Geschichten. Er hat ganz konkret gebetet. 1. Samuel 23, Vers 1 und folgende Verse. David fragt ganz konkret. Man berichtete David, siehe, die Philister kämpfen gegen Keila und plündern dort die Tennen, die Scheunen also. Und da heißt es, und da befragte David den Herrn und sagte, soll ich hinaufziehen und diese Philister schlagen? Soll ich hinaufziehen? Und der Herr sprach, David, zieh hin und schlage die Philister und rette Keila. Aber dann, und du siehst, Gott hat zu David gesprochen, aber da ist noch ein Fall, da sind noch die Freunde da, seine Männer da. Und da heißt es aber, die Männer David sagten zu ihm, siehe, wir fürchten uns schon hier in Juda und sie wollen, und wir sollen wieder da Keila und so weiter von den Philistern entreißen. Und da befragte David wieder den Herrn. Auch wenn er so verunsichert ist. Wenn du verunsichert bist, frag nochmals den Herrn. Gott kannst du dreimal, viermal, fünfmal, zehnmal fragen, wenn es sein muss. Und er befragte nochmals, weil die Männer Davids so ängstlich waren. Weißt du, du hast Glauben, aber deine Brüder, deine Schwestern sind ängstlich. Dein Mann, deine Frau ist ängstlich. Deine Kinder sind ängstlich. Und da befragte der Herr nochmals, soll ich? Und der Herr, was sagte er? Und der Herr antwortete zu ihm, mach dich auf und zieh nach Keila hinab, denn ich will die Philister in deine Hand geben. Zieh hin! Ich will sie in deine Hand geben. Auch wieder, in deine Hand. Ich betone das ganz bewusst heute Abend, weil es mir wichtig ist, Gott will es in deine Hand geben. Du sollst es fest in Griff haben, diese Sache. Wenn du Gott befragst, und bitte, jetzt pass auf, was ich dir sage, du wirst schockiert sein, aber das ist biblische Wahrheit. Wenn du Gott befragst, Gott wird nie zu deinen Plänen Nein sagen. Gott wird nie zu deinen Plänen Nein sagen. Guck mal, lies die Geschichte Davids. Ich werde noch ein paar andere Beispiele bringen. Oder von anderen Männern Gottes. Nicht nur, dass jetzt der David so ist. Wenn du den Herrn fragst und sagst, soll ich hinabsehen? Dann wird der Herr nie Nein sagen. Soll ich die Arbeit aufnehmen? Aber der Herr ist gefragt worden und jetzt sagt er, jetzt geh und ich bin mit dir und ich gebe sie in deine Hand. Es ist erstaunlich, wenn du Gott um etwas fragst, um Führung fragst, Gott wird nie Nein sagen. Er korrigiert noch vielleicht. Das wird er machen. Wir werden in der nächsten Geschichte, als er dann nach Keila hinzieht und so weiter, wie es da weitergeht. Und der Herr sprach, zieh hin und schlag sie, die Philister, und rette Keila. Also das ist Gottes Wille, rette sie. Und als er das zweite Mal fragte, mach dich auf, sagte der Herr, zieh hinab nach Keila, denn ich will die Philister in deine Hand geben. Mach doch nicht so, geh hin. Und auch, ich bin überzeugt, dass sind auch nachher die anderen überzeugt worden, weil er so felsenfest überzeugt war. Auch wenn sie Angst haben, David sagt, ich mach trotzdem, trotz eurer Befürchtung, ich weiß, Gott ist bei mir. Wenn du hundertprozentig sicher bist, wir könnten sagen 110%, aber das gibt's nicht, aber 100%. Wenn du 100% sicher bist und du weißt, Gott hat Ja gesagt, dann geh. Du musst nicht Befürchtungen und Bedenken der Leute mit anhören. Und dann sagst du, ja gut, um euretwillen. Nur um euretwillen, frage ich den Herrn nochmals. Gott sagt Ja. Der Glaube, und das ist auch ein Geheimnis, der Glaube ist nicht übertragbar. Muss jeder selber aushandeln. Der Glaube an Gott, diese Heilsgewissheit oder diese Gewissheit, geh hin, das muss jeder selber ausmachen. Deshalb das Beste ist, fragt ihr den Herrn. Fragt nicht mich, fragt ihr den Herrn. Und der Herr muss euch genauso sicher und gewiss machen, wie er mich gewiss macht. Sonst bleibt zu Hause. Hör auf Gott, leb mit Gott, mach mit Gott weiter. Das ist deine Sache und du musst deine Erfahrungen machen. Nicht allen Menschen um dich herum wird es gefallen, dass du dich so veränderst. Oder sagst, jetzt gehe ich mit Gott, jetzt mache ich eine ganze Sache mit dem Heiland, jetzt gehe ich auf die Straße und missioniere oder was Gott auch einem sagt und zeigt. Einige ertragen es nicht oder wollen es auch gar nicht sehen, dass du nicht im alten Spiel mit ihnen weiterspielst, so Gemeindespiel. Nein, du gehst mit Gott neue Wege, du pflügst was Neues wieder, du beginnst was Neues für den Herr Jesus. Die sagen dann, was ist mit dir los? Dich kennen wir gar nicht wieder. Aber du hast Gott gespürt. Soll ich hingehen, soll ich nicht hingehen? Hier verlässt du ausgefahrene Gleise. Wenn du mit Gott redest, du hast eine Vision, eine Schau, eine Inspiration, eine Eingebung. Und du hast Gott gefragt und Gott hat es bestätigt nochmals. Und Gott redet zwei oder dreimal ganz besonders in einer Sache. Also nicht nur eine einmalige Sache. Und dann, du tust gegen die anderen sogar, du tust eigentlich gar nichts Böses. Du tust nur das, was Gott will. Und die anderen sind dagegen. Das sind deine Gegner. Die anderen sind dagegen. Du lässt dich nur nicht von ihnen verbiegen. und tanzt nicht nach ihrer Pfeife, sondern tanzt aus der Reihe. Wenn ein Mensch nicht bereit ist, für seine Überzeugung ein Risiko einzugehen, dann taugt entweder die Überzeugung nichts oder der Mensch. Eins von beiden. Wenn einer nicht bereit ist und sagt, ja, das wissen wir nicht, ja, vielleicht haben wir doch recht. Du sollst wissen, dass Gott das so gewollt hat. Und das ist deine innere Gewissheit. David ist also grundsätzlich auf die Anweisung Gottes angewiesen, verlässt sich absolut. Ist egal, was die sagen, denken, fühlen, empfinden und, ach, ist egal. 1. Samuel 26, da ist immer noch da in Keila, Vers 6 bis 13. Und da ist der Priester Abjatar, der Sohn Abimelechs, zu David gekommen nach Keila. Und jetzt, weißt du, da bringen, wenn fremde Leute, andere Leute zu dir kommen, die du nicht eingeladen hast, die bringen dich in Gefahr, Lebensgefahr sogar. Überleg einmal, mit wem du alles zu tun hast, wen du in dein Haus aufnimmst. Wenn du ein Verbrechen in dein Haus aufnimmst, wundert dich nicht, dass du plötzlich Hausdurchsuchung hast. Dass plötzlich Polizei kommt. Also, du musst wissen, und jetzt ist hier auch so ein Fall passiert, der Priester Abatjar ist da abgehauen und flieht nach Keila. Und Saul reibt sich jetzt die Hände, jetzt kriege ich den David. Jetzt 1. Samuel 26, 23, kannst nachlesen, die Geschichte. Und jetzt wird er dort in Ungnade fallen und Gott wird nicht mehr da sein und schmiedet schon böse Pläne. Und da heißt es auch wieder, jetzt, Gott hat gesagt, geh nach Keila, jetzt ist er dort, jetzt kommt dieser Priester da, dieser Dissident, den nimmt er da auf, aus welchem Grund auch immer, das ist jetzt dahingestellt, was da auch immer ist. Dann fragt er doch den Herrn, werden die Bürger von Keila mich in seine Hand ausliefern, also in der Hand Sauls, werden sie mich ausliefern? Wird Saul herabziehen, wie mein Knecht gehört hat, er kommt jetzt, also Saul wird also mich verfolgen und mich suchen dort. Und der Herr, der Gott Israels, der David möchte wissen, was soll ich tun? Und da heißt es, und der Herr sprach, er wird herabkommen. Und David fragte weiter, werden die Bürger von Keila mich und meine Männer in der Hand Sauls ausliefern? Werden sie mich ausliefern? Und der Herr sprach, ja, sie werden dich ausliefern. Weißt du, David hat die Stadt gerettet von den Räubern. Eigentlich sollte die Stadt dankbar sein, aber die sind auch Feiglinge. Weißt du, wenn du mit Feiglingen zusammen bist, du lebst in Lebensgefahr. Feiglinge retten dich nicht, Feiglinge helfen dir nicht, Dissidenten helfen dir nicht. So, das solltest du ganz klar wissen. Und Gott sagt, die Leute von Keila, die werden dich ausliefern. Auch wenn du denen noch so viel Gutes getan hast, wenn du sogar ihre Stadt gerettet hast und die Stadt verschont hast. Und David wusste jetzt, was zu tun ist, abhauen. Weißt du, da machten David und seine Männer sich auf mit 600 Leuten insgesamt und sie zogen aus Keila fort und streiften umher von einem Ort zum anderen. Lieber Flüchtling sein, als dort bei den Heuchlern zu sein oder undankbaren Menschen zu sein oder wer das auch immer ist. Und Saul wurde berichtet, dass David aus Keila entkommen ist oder entkommen sei und da ließ er davon ab, gegen sie auszuziehen. Also siehst, er befragte den Herrn. Er befragte den Herrn. Und es kann passieren, dass der Herr sagt, hau ab, wandere aus, zieh fort, umgeh den Feind oder was es auch immer ist, entzieh dich ihm. David verlässt sich nicht auf die Leute von Keila. Und wir müssen auch lernen, 2012, uns nicht auf Menschen zu verlassen, sondern allein auf Gott. Auch nicht, wenn wir denen so viel Gutes getan haben. Die versorgt mit Lebensmitteln, mit Kleidern und mit Schuhen und weiß ich sonst was. Weißt du, du musst die Leute fahren lassen. Die werden dir nicht danken. Die werden dich nicht zu dir stehen. Wenn Gott nicht mitmacht, wenn Gott nicht dabei ist. David verlässt sich also auf dieses Gesindel nicht. Und du solltest auch wissen, was ist der Wille Gottes und was ist ein Gesindel. Und es gibt so viel Gesindel, auch unter Christen. Und du bist enttäuscht dann. Heute habe ich auch einen Brief bekommen. Wir haben Silvester gefeiert, schreibt ein junger Mann, irgendwo, was weiß ich, in Deutschland. Wir haben Silvester gefeiert. Und ich wollte beten, ich wollte Gott suchen, ich wollte mit Gebet ins neue Jahr gehen. Aber was haben wir gemacht? Die Co-Pastoren und die ganze Gemeinde, wir haben nur über Leute gelacht und nur Spiele gemacht. Das ist schön. Kann man Spiele machen. Weißt du, ist nett. Aber weißt du, die Leute wollen Gott suchen. Und viele sind in falscher Gemeinde und merken es nicht, dass sie in der falschen Gemeinde sind. Da wird nur gespielt, nur gesungen oder nur unterhalten oder nur Faxen gemacht. Und dann wundern sie, ja, warum haben wir keinen Sieg? In Keila hast du nichts zu suchen. Du hast die Stadt befreit, du hast den Leuten geholfen, du hast den Leuten gedient. Geh weiter. Der Mord hat seine Arbeit getan. Gott weiß im Voraus, was deine Feinde tun werden. Und sogar deine angeblichen Freunde. Deine angeblichen Freunde oder Freundinnen. Wie sie sich verhalten werden, wie sie reagieren werden. Auch wenn du das nicht wahrhaben willst, dann sagst du, denen traue ich das nicht zu. Du weißt nicht, wie der Teufel ist. Wie der reagiert. Du wirst überrascht sein. Dann plötzlich entpuppen sie sich da wie Oberdämonen. Und sie werden dir in den Rücken fallen, dich ausliefern. Deshalb ist der erste Tag des Jahres wichtig, dass du gleich die Absichten Gottes kennst, den Herrn befragst, Herr, wie wird dieses Jahr sein, was wird dieses Jahr los sein? David fragt nochmals dem Herrn. Weißt du, du kannst Gott gar nicht genug fragen. Du solltest über jeden Schritt, über jede Entscheidung stets den Herrn fragen. Wie soll es weitergehen? Wie soll es mit meiner Firma weitergehen? Mit meinem Beruf, mit meiner Ehe? Mit meinen Kindern, mit meiner Gesundheit, mit meinen Finanzen, mit meiner Wohnung, mit meinen Untermieter oder was weiß ich, mit wem was auch immer, mit meinem Glauben. Wie soll es weitergehen? Du sollst Gott fragen. Du sollst den Herrn fragen, wofür du zuständig bist. Nicht was, Herr, was sollen die machen? Nein, was soll ich machen? Das ist so wichtig. David befragte den Herrn. Schickte nicht irgendjemand da, bitte frag den Herrn für mich. Nein, er befragte den Herrn. Gott, den Herrn, du kannst den Herrn befragen. Du wirst keine Antwort Gottes bekommen, wenn du für andere da befragst. Bitte geh und frag den Herrn für mich. Nein, der andere kann selber Gott fragen. Und Gott wird dir klipp und klar sagen, was geht und was nicht geht. Was funktioniert und nicht. Übergib den heutigen Tag dem Herrn ganz besonders und sag, Herr, dieser Tag ist dein. Der erste Tag des Jahres, es gehört dir und ich weiß, du bist heute bei mir und du wirst das ganze übrige Jahr da sein. Kolosser 3, Vers 15. Der Friede Gottes regiere als Schiedsrichter, heißt es in der Amplified Bibelübersetzung. Der Herr, der Gott des Friedens regiere als Schiedsrichter in euren Herzen und entscheide alle Fragen abschließend, die in eurem Inneren auftauchen. Der Herr entscheide alle Fragen, die in deinem Herzen auftauchen. Und da tauchen eine ganze Menge Fragen auf in uns. Wie geht's weiter? Gott als Schiedsrichter. 2. Samuel, Kapitel 5, Vers 23, wieder so ein Fall. Und David befragte den Herrn und sagte, Herr, soll ich sie von vorne angreifen oder soll ich von hinten angreifen? Soll ich sie umgehen? Was soll ich machen? Auch wieder so, wie soll ich umgehen? Weißt du, soll ich direkt oder soll ich durch die Blume oder soll ich durch jemand anders? Wie soll ich das anstellen? David befragte den Herrn, soll ich sie von vorne oder soll ich sie von hinten angreifen? Soll ich als Erster den Schuss abgeben oder soll ich warten, bis die mal mich beschießen? Und weißt du, was Gott sagt? Warte, bis die Blätter in den Backerbäumen rauschen. Und erst wenn die Blätter in den Backerbäumen rauschen, dann hast du das Signal, der Herr ist durchgegangen. Und dann umgehe sie. Dann umgehe sie. Weißt du, es ist so wichtig, dass wir die Geistesleitung haben. Meine Bibel sagt, und das ist 2012, welche der Geist Gottes leitet, das sind meine Kinder, die Gottes Geist leitet. Obwohl David ein Kriegsmann ist und ein guter Stratege ist, weißt du, das ist nicht unter seine Würde, den Herrn zu fragen. Er ist ein Kriegsmann, aber er fragt den Herrn, wie geht's weiter? Herr, ich gehe auf deine Anweisung, was du sagst. Und wenn Gott sagt, geht, dann geht er. Wenn Gott sagt, steht, dann steht er. Wenn Gott entscheidet, umgehe sie, dann umgeht er sie. Er weiß, dann ist Gott mein Verstärker. Wenn Gott sein Amen gegeben hat, mir grünes Licht gegeben hat. In 1. Chronik 14 wird berichtet, da heißt es, durchbrochen hat Gott meine Feinde durch meine Hand. Gott hat meine Feinde, ihre Linien, ihre Angriffslinien durchbrochen durch meine Hand. Das ist so wichtig, dass du das verstehst. Gott hat durchbrochen, Gott hat es getan, aber durch meine Hand. Durch meine Waffen, durch meine Männer. Gott benutzt unsere Hände. Und gestern haben wir die Hände, oder vorgestern gesegnet, die Hände, die Arbeit und so weiter. Gott durchbricht durch meine Hände. Gott schafft was durch meine Hände, durch meinen Mund oder was weiß ich durch was, durch meine Organe. Gott benutzt und schafft den Durchbruch durch meine Gaben. Du glaubst, wir hätten diese Arbeit hier nicht getan oder hätten nicht tun, wenn die Geschwister nicht treu geben würden und unsere Arbeit hier mit unterstützen würden. Höre, David sagt, durchbrochen hat Gott meine Feinde durch meine Hand. Durch meine Hand. Weil er Gott gefragt hat und Gott grünes Licht gegeben hat. Gott tut nichts 2012 ohne uns. Wird nichts tun. Gar nichts. Absolut gar nichts. Gott braucht Täter und Unternehmer, die was unternehmen, die was wagen. Gott will deine Feinde, deine Probleme, deine Fragen durch dich durchbrechen und die Nuss knacken. Viele warten auf ein Wunder und tun nichts. David musste auf den Riesen zugehen und den Stein loslassen, nicht behalten. Ah, das ist so wunderbar. Ah, jetzt habe ich einen gesalbten Stein bekommen. Nein, er hat ihn losgelassen, den eingesetzt. Und er musste gegen die Philister kämpfen. Er musste Entscheidungen treffen. Aber Gott will durch deine Entscheidungen, nachdem du mit ihm geredet hast, durch deine Entscheidungen Dinge verändern. Du wirst verblüfft sein, was Gott alles durch dich tut, wenn du die Initiative ergreifst durch die Salbung Gottes. Die Inspiration ist da und dann tust du, Gott öffnet dann die Türen, die heute noch zu sind. Am Sonntag mache ich weiter, nächsten Sonntag, morgen aber nicht mehr abends, morgen mache ich weiter. Gott öffnet Türen. Gott öffnet Türen. Da können Leute sagen, können planen. Plötzlich, da kommt so ein Zettel durchgeschoben. Die Berliner Mauer ist offen. Ihr könnt in den Westen gehen, wenn ihr wollt. Das war eine Panne. Gott benutzt sogar Pannen von den Politikern, Pannen von Menschen, Pannen von was weiß ich von allem, um etwas Gutes draus zu machen. Aber, ja, und dann fragt der Reporter noch, ja, das ist hier eindeutig, die Mauer ist offen. Und ihr seid mir immer noch offen. Nur weil es eine Panne passierte. Und das war gar nicht vorgesehen. Es war vorgesehen, aber einen anderen Tag. Aber es passierte zum Zeitpunkt Gottes. Zu seinem Zeitpunkt. Die Dinge passieren nicht, wie die Politiker wollen, sondern wie der liebe Gott will. Wenn Gott uns eine Tür öffnet, dann sollten wir hindurchgehen. Dann sollten wir hindurchgehen. Da sollten wir nicht lange warten. Und das ist meine, weißt du, ob morgen noch die Tür offen ist, weiß ich nicht. Aber heute ist sie noch offen. Da soll ich durchgehen. Viele warten viel zu lang vor den offenen Türen. Ja, der Herr hat eine offene Tür. Wunderbar, die Tür geht auf und ist aufgegangen. Halleluja. Ja, und ich kann da hier durchgehen. Leute, oh, Glory, 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 Glory. Und weißt du, und wedeln sie und machen sie, anstatt durchzugehen und das Land einnehmen. Wir sollten die offenen Türen nützen. Und du hast eine offene Tür, wenn irgendjemand anruft und sagt, oh, Frau Meier, ich habe so Kopfschmerzen. Das ist eine offene Tür. Da kannst du sagen, Frau Meier, ich habe eine gute Lösung. Der Heilige Geist. Gebet. Gebet wirkt Wunder. WWW. Wort Gottes wirkt Wunder. Und dann kannst du gleich einhaken. Weißt du, du sollst nicht die Perlen vor die Säue werfen. Das ist nicht richtig. Das ist falsch. Aber wenn jemand dann offen ist und ehrlich ist und fragt, dann solltest du deinen Glauben bezeugen. Warte, bis jemand fragt und lebe so, dass die Leute anfangen zu fragen, was ist mit dir los? Warum tust du das so? Und so weiter. Du sollst fragend die Leute provozieren, dass sie fragen und dich hinterfragen. Und das ist die beste Form von Mission. Die Leute sollen anfangen zu fragen. Warum gehst du in die Versammlung? Warum gehst du nicht zum Brandenburger Tor? Warum warst du Silvester hier? Ja, weil wir Gott loben und preisen wollten. Gott gibt uns 2012 viele offene Türen. Weißt du, die Zeit ist reif. Die Zeit ist reif für Gottes Stunde, für Neuanfänger. Und Gott geht immer wieder neue Wege. Aber wir müssen fragen, ist das der Weg? Ist das die Sache? Gott fängt immer wieder was Neues. Aber du darfst auch nicht jedem Neuen nachrennen. Du musst dich innerlich absichern. Ist das wirklich vom Herrn? Auch der Teufel kann uns neue Wege zeigen. Oh, der ist ein Spezialist auf diesem Gebiet. Der hat studiert, wie man Menschen verführt und wie Menschen in die Irre führt. Da, mach doch die Steine zu Brot, lieber Gott. Du bist doch so wunderbar. Mach ein Wunder. Spring runter. Mach ein Schauwunder. Weißt du, wir Kinder Gottes müssen aufhören, Schauwunder zu produzieren. Zu zeigen, ich habe Glauben. Weißt du, Gott wirkt, wenn du gar keinen Glauben hast. Wenn du nicht glauben kannst. Weißt du, zeig's. Nein, zeig ich nicht. ich habe es nicht nötig, was zu zeigen, irgendwas zu demonstrieren. Der Teufel möchte, dass du der Welt demonstrierst und zeigst, wie fromm du bist, wie heilig du bist, wie gerecht du bist, wie gläubig du bist, wie geistlich du bist, wie viel Portion Heiligen Geist du schon hast, was du schon aus der Bibel weißt. Aber weißt du, wenn du demütig bist, ich weiß gar nichts, Herr. Ich muss dich fragen. Ich muss dich fragen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wenn du ahnungslos bist, fängt Gott an zu arbeiten. Frag den Herrn. Frag den Herrn. Wie geht's weiter? Psalm 87, Vers 7. Alle meine Anfänge, also jetzt ist bisschen von mir kombiniert. Alle meine Anfänge, alle meine Ursprünge sind in dir. Alle meine Anfänge, 2012, alle meine Anfänge sind in dir, kommen von dir, kommen durch dich. Alle meine Anfänge. Also, egal was du anfängst, alle deine Anfänge sollen in Gott sein. Er ist der Anfänger und er ist der Vollender. Alle meine Anfänge, Vollendung wollen wir nicht reden heute Abend, aber alle meine Anfänge, Psalm 87, Vers 7, alle meine Anfänge sind in dir. Mit Gott wirst du nie dich unterkriegen lassen. Du weißt, Gott hat es angefangen, Gott hat es gewollt, Gott steht hinter mir. Alle meine Anfänge. Wer ist der Autor der Sache? Wer ist der Urheber der Sache? Wer hat es ins Leben gerufen? Alle meine Anfänge sind in dir, oh Gott. Und dann, wenn der Anfang gut ist und der Durchbruch ist da, dann gehst du voll Power weiter. Ich bin mal in einer Unterführung, muss ich durchfahren. Ich komme nach Hause von Rumänien. Und das mitten im Juli war die Unterführung in Stuttgart voll mit Wasser. Jetzt habe ich gedacht, lieber Gott, mein Auto ist nicht wasserfest. Ich bin noch nie durchs Wasser gefahren. Und was soll ich tun? Und ich bin jetzt der Nächste, der jetzt fahren muss. Und weißt du, was ich gemacht habe? Gas gegeben, den schnellsten Gang reingelegt und durchgezogen. Und ich kam runter. Zwar innen drin, mittendrin hast du ein bisschen geblubbert, aber ich bin durchgekommen. Weißt du, du musst voll Power, wenn du in einer Situation bist, nicht zaghaft und ängstlich, da bleibst du mittendrin stecken. Und die meisten bleiben irgendwo mittendrin stecken. Die haben gut angefangen und dann ist die Puste ausgegangen. Vergiss dein Scheitern. Hängt euch nicht an das Scheitern und so weiter. Wenn Gott mit dir ist, dann wirst du immer wieder aufstehen und immer wieder weitermachen. Ich denke nur an die Trümmerfrauen in Deutschland nach dem Krieg. Da gab es keine Schlaraffendepression. Ja, weißt du, was die Leute heute von Depression immer reden? Ja, ich bin depressiv, ich bin auch manchmal depressiv. Obwohl ich gar keine Ahnung habe, was Depression ist. Aber hier diese Schlaraffendepression, weißt du, die waren im Aufbau, die waren in der Arbeit. Die waren beschäftigt, die Trümmer auf die Seite zu schaffen, wieder Deutschland aufzubauen. Die waren mit dem Aufbau beschäftigt. Da war kein Platz an Scheitern zu denken, an Versagen zu denken, an irgendwie Kapitulation. Nein, sie haben dran gearbeitet. Weißt du, in dem Augenblick, wo du arbeitest für Gott, wo du aktiv bist, wirst du gar nicht an Depressionen denken können. Aber das ist, wenn wir nicht für Gott arbeiten, beschäftigt uns der Teufel. Ja, weißt du, dass man auch schwermütig mal wird und mal traurig wird, das gehört dazu. Wir müssen durch viel Traurigkeit und Trübsal ins Reich Gottes gehen. Das ist normal. Aber wenn du mit Gott bist und du weißt, ich habe eine Vision, ich muss noch bis zum Kaiser nach Rom, dann wird mich doch niemand unterkriegen können. Wie Paulus. Fang an. Krise ist immer Höhepunkt. Und du kannst abwärts gehen oder kannst aufwärts gehen. Scheitern und Neubeginn, das ist so die Nahtstelle in unserem Leben, auch jetzt hier, wo wir an der Schwelle des neuen Jahres stehen und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Wenn du das Ziel erreichen willst, und mir ist auch sehr wichtig, der Josef in Ägypten, auch so Nachkomme von Jakob, weißt du, der war verkauft als Sklave, ist durch Tiefen gegangen. Wir Menschen müssen durch Tiefen gehen, uns werden Tiefen nicht erspart, keinem einzigen. Glaub nicht, dass 2012 Tiefen erspart bleiben. Aber der Josef hat etwas gemacht. Sonst wäre er nie hochgekommen. Sonst wäre er nie Ministerpräsident geworden von Ägypten oder der zweite Mann auf dem Pharaonenthron. Und er sagt, ich habe mein Elternhaus, ich habe mein Zuhause, ich habe alles vergessen, ich fange hier neu an. Der hat keinen Ballast von früher mitgenommen. Der hat ganz neu angefangen. Wenn du das Ziel erreichen willst, du musst deine Vergangenheit vergessen. Du musst dein Vaterhaus vergessen, dein Mutterhaus vergessen, du musst dein Bruderhaus vergessen, du musst dein Schwesternhaus vergessen, du musst alles vergessen und er hat ganz neu angefangen. Er hat sich die Haare rasiert, Glatze poliert und dann hat er eine ägyptische Sprache sich angeeignet und hat sich benommen wie Pharao. Hat eine Tochter eines heidnischen Priesters geheiratet und ja, das war Josef, dieser fromme Josef. Und dann kommen die Brüder, wir sind fromme Leute von einem frommen Mann, das sind Heuchler, Mörder gewesen, Brüdermörder gewesen. Der Einzige, der wahrhaftig war, war der Josef. Das waren alles Gauner. Aber der hat alles vergessen. Weißt du, und dann als der Vater starb, der sagte, braucht ihr euch keine Gedanken machen, ich habe das Problem gelöst, schon lang vor Gott. Und das war das Geheimnis, dass er aufsteigen konnte. Du kannst oft nicht aufsteigen, weil du dich von deinem Vater und Mutter nicht abgenabelt hast. Du kannst vielleicht auch nicht aufsteigen, weil du von deinen Kindern nicht abgenabelt hast oder von vielen anderen mehr. Wir müssen uns abnabeln, wenn wir aufsteigen wollen. Ich vergesse alles, was dahinter ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel. Das ist neues Jahr. Das ist 2012. Neubeginn heißt Raum schaffen für neue Gedanken, neue Ordnungen, Raum für die Stimme Gottes, Raum für Vision, die Gott uns schenkt und so weiter, für Führung Gottes in unserem Leben, Raum. Also die Vergangenheit zurücklassen, die Fehler zurücklassen. Was falsch war, war falsch. Wir stehen dazu gerade und sagen, Herr, vergib uns und wir machen an unseren Sünden nicht rum. Weißt du, manche Leute, die würden links noch Buße tun, rechts noch Buße tun, vorn Buße tun, hinten Buße tun. Die tun nur noch Buße und die kommen nicht in die Gnade hinein. Wir leben im Zeitalter der Gnade und nicht im Zeitalter des Gesetzes. Die Zeit ist vorbei. Gesetz ist vorbei. Die Gnade ist es. Und deine Gnade reicht aus. Sei zufrieden, sagt Gott zu Saul. Meine Gnade reicht für euch aus, reicht für dich aus. Mach da nicht so viel rum. Mach nicht so viel rum. Führung Gottes, der Segen Gottes ist ausreichend für dein Leben. Neubeginn, fange mit der Kraft Gottes an, nicht in deiner Kraft, mit Gottes Kraft, Herr, mit dir wollen wir Taten tun, mit dir gehe ich auf den Riesen zu, in deinem Namen gehe ich auf den Riesen zu. Bilde dir nicht zu viel ein. Das ist, viele Probleme kommen in unserem Leben, weil wir uns selber einbilden. Pass auf, jetzt nehmen wir auf. Und dann krempeln wir die Ärmel hoch und wir machen das. Nein, Gott muss in uns wirken und dann passiert es durch unsere Hand. Dann passiert das durch unsere Hand. Aber Gott muss es wirken. Vom Herrn muss es kommen. Josef trennte sich von allem Alten oder ließ sich von Gott eigentlich trennen. Eigentlich nicht, dass er sich trennte. Er hätte es nicht geschafft. Er hätte seinen Vater nie vergessen. Du siehst, als die Brüder nachher kamen, plärrte er. Als er hörte, wie geht's? Was? Da gibt's noch einen Bruder, Benjamin. Und dann heulte und als er dann sich zu erkennen gibt, weinte, dass die Ägypter sagen, wir haben unseren Pharao noch nie so weinen gesehen. Was ist da los? Also der Hingst, aber Gott hat ihn gelöst von seinem Vaterhaus, von seinem Land und so weiter, von seinen, ja was weiß ich, Fehler, die Brüder da begangen hatten. Es ist so wichtig, wenn du das Jahr 2012 gewinnen willst, hör auf, am fremden Joch zu ziehen, dich von fremden Leuten einspannen zu lassen. Etwas zu tun, was Gott nicht dir gesagt hat. Das du tun sollst. Egal, weißt du, da kann jemand kommen, auch wenn ich komme und sage, Schwester sowieso, Bruder sowieso, möchtest du nicht hier das machen und dies machen und jenes machen? Es muss vom Herrn sein und nicht von mir. Der Herr muss deinem Geist Zeugnis geben, jawohl oder nein. Du musst grünes Licht haben, was der Herr dir sagt. Und deshalb trenn dich von allen Fehlern und von allen negativen Menschen, die machen dich nur krank. Wenn du gesund werden willst, du musst radikal handeln, dich trennen, was dein Geld, deine Gesundheit, deine Kraft auffrisst und was dich irgendwie unglücklich macht. Es gibt so viele Dinge, was uns unglücklich machen. Und das ist nicht der Wille Gottes. Der Wille Gottes ist, dass du fröhlich deine Straße ziehst, dass du jubelst und jauchst und so weiter. Gut, wir haben Traurigkeiten und Schwierigkeiten, aber wir müssen die Freude des Herrn auf unserer Seite haben. 2012, nimm ein das gute Land. Tu nichts, ich sag paar Wahrheiten, ich bin ja Pastor, kann mir das leisten. Und Gott wird mich zur Rechenschaft ziehen, wenn ich das was Falsches euch sage. Nein, ich bin mir voll bewusst, Gott zieht mich zur Rechenschaft. Zahle ich mein Lehrgeld dafür. Tu nichts, was dir nicht liegt, was Gott dir nicht gesagt hat. Tu nichts. Tu nichts, was Gott dir nicht gegeben hat. Setz es nicht ein. Dass du jetzt zur Bank gehst und Kredit aufnimmst, damit wir dann eine große Spende bekommen. Das ist nicht der Wille Gottes. Das ist ein Trick des Teufels, um dich arm zu machen. Tu nichts, was du nicht willst. Denn Gott legt uns das Wollen und auch das Vollbringen ins Herz hinein. Tu nichts, was Gott dir nicht sagt zu tun. Gott ist ein Gott des Aufbruchs. Weißt du, er fängt was Neues an. Und ich denke, dass er auch hier bei uns, in unserer Mitte, was Neues anfängt. Gott baut seine Gemeinde. Und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen, sagt der Herr. Archäologen, als ich mal in Italien war, auf der Via Appia, bin ein Stück weit sogar zu Fuß gelaufen, wollte sehen, Cornelius, du warst bestimmt noch dabei, also bin ich zu Fuß, ich wollte sehen, die Straße, wo Paulus als Gefangener gegangen bin. Meine Frau habe ich vorfahren lassen mit dem Auto und ich bin zu Fuß gegangen. Wie schwierig, so rauf und runter, da die Via Appia ist. Und da ist unterwegs ein Grabstein auf der Via Appia von dem Similis, einem General. Und 1900 hat man diesen Grabstein da gefunden und da ist etwas ganz Interessantes. Also in Lateinisch, aber übersetzt, da heißt es, hier ruhen die Gebeine des Similis, der nur 7 Jahre lebte, obwohl er 87 Jahre alt wurde. Also hier unterwegs, also auf der Via Appia, hier ruhen die Gebeine des Similis, der nur 7 Jahre lebte, obwohl er 87 Jahre alt war. Und ich bin der Sache nachgegangen, was da los war, was da gewesen ist, warum ist so ein merkwürdiger Grabstein. Grabsteine haben eine Botschaft manchmal in sich. Und dieser Similis war ein römischer, großer römischer General unter Trajan und Hadrian, so um 100 nach Christus. Und das Geheimnis war, und die Inschrift hat jemand dann erklärt, ich glaube, dass es so ist und so gewesen ist, der General hat sich 80-jährig vom Dienst quittieren lassen oder befreien lassen. Er ist Christ geworden und er wollte jetzt einem anderen Herrn, dem Herrn Jesus Christus, dienen. Und die 7 Jahre, die er lebte, die lebte jetzt für Jesus und hat hier den Dienst dem Kaiser quittiert und jetzt das wahre Leben hat er gefunden. Also der lebte 7 Jahre, obwohl er 87 Jahre alt geworden ist. Also, und du solltest jetzt von heute, vom 1. Januar, ein neues Leben leben. Und vielleicht steht auf deinem Grabstein auch, er lebte 40 Jahre, obwohl er 70 geworden ist. Oder nur 30, oder was es auch immer ist. Fang an, richtig zu leben, das wahre Leben. Fang an zu leben als ein neuer Mensch. Das ist ein Jahr deiner Möglichkeiten hier. Frag den Herrn, Herr, wie geht es mit mir weiter? Mit mir, mit dir, mit uns. Ein Wort Gottes, Jesaja 43, was ich heute bekommen habe, was Gott mir gegeben hat, von Vers 18. Gedenket nicht an das Frühere. Denk nicht 2011, vergiss es. Lass 2011 dahin. Vergiss, gedenke nicht an das Frühere und achte nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Gedenkt nicht das Vorige. Denkt nicht, ja, früher, damals, war das nicht so schön, weil wir kamen zusammen, da haben wir, was weiß ich, gesungen, gebetet und so gemacht, nacheinander, jetzt läuft es alles ganz anders. Gedenkt nicht an das Vorige. Vergiss, was die letzten Jahre deines Lebens waren. Gott will was Neues heute schaffen. Denke nicht an das Frühere, was da mal war. Löse dich von deiner Vergangenheit. Sonst kannst du 2012 nicht erleben und durchleben. Weißt du, die Situation damals, als das gesprochen wurde, war auch aussichtslos. Aber denkt nicht, wo ihr herkommt. Denkt nicht, was ihr verloren habt. Denkt nicht, was ihr aufgegeben habt. Denkt nicht darüber, was ihr alles losgelassen habt. Mach Schluss hinter dem, was war. Mach einen Punkt. Und das ist ganz arg wichtig. Und jetzt, Gott will dich ganz neue Wege führen, ungeahnte Wege, ganz neue. Ist ein guter Gott. Und da, wo dein Weg zu Ende ist und wo du am Ende bist, da kann Gott was Neues anfangen. Weißt du, um dich herum ist Wüste, aber er sagt, ich will Wasser in der Wüste schenken. Also, wo alles hoffnungslos ist. Du sollst deine Hoffnung nicht aufgeben, deinen Glauben nicht aufgeben. Es kann nicht mehr anders werden. Nein, das Hopfen und Malz verloren. Nein, wenn Gott sagt, ja, dann ist ja. Wenn Gott sagt nein, ist nein. Frag den Herrn. Da, wo dein Leben öde und dürr geworden ist und so weiter und die Wellen des Meeres, die Sorgen, Kummer und Leid dich erdrücken wollen und ertränken wollen, da sagt Gott, ich will Neues schaffen. Was ganz Neues. Die Wüste soll wieder grünen und blühen und da soll Wasser die Fülle sein. Vergiss, was alles vorher war. Oder wie es früher war. Oder wie es damals war. Du musst aufhören, da früher im Tempel und früher die Priester und früher das Opfer und früher das Gesetz und so weiter und die Bundeslade, das war doch herrlich. Vergiss das ganze Alte, es ist etwas Neues geworden. Weißt du, Gott macht Wege mitten in der Wüste. Vergiss es alles. Denk nicht, ja, damals, ach, wie schön war, als wir das Rote Meer durchzogen, als die Ägypter alle ersoffen sind, als wir Wachteln und Manna in der Wüste hatten, wie wunderbar war das alles. Vergiss es alles. Gott will dich neue Wege führen. Ich mache Weg, wo kein Weg ist, sagt der Herr, in der Wüste. Selbst wenn du zu vertrocknen drohst und umkommen drohst und so weiter, Gott will dir Wege machen, dir deinen Horizont sprengen und sagen, du sollst leben und meine Taten verkündigen und sollst mir dienen. Er sagt, ich will Neues schaffen. Jetzt wächst es. Erkennst du nicht, es sprießt jetzt auf, da passiert etwas, du hast plötzlich für etwas Freudigkeit, jetzt lerne ich Computer oder jetzt mache ich dieses oder jetzt lasse ich mich sogar noch ausbilden. Wer weiß es wofür? Ich weiß gar nicht wofür, aber jetzt besuche ich einen Volkshochschulkursus oder jetzt mache ich dieses und plötzlich spürst du, ich sollte jetzt ein Buch kaufen und sollte mich da einarbeiten in eine Sache. Nur als Beispiel. Du spürst etwas, du spürst in deinem Innern, da kribbelt's. Und du solltest dem Kribbeln nachgeben. Und fragen, Herr, ist dieses Kribbeln von dir? Oder ist es von meinem Kreislauf, meinen Hormonen, von wem ist dieses Kribbeln? Und wenn du den Eindruck hast, es ist vom Herrn, dann geh los. Oder du spürst etwas, ich sollte da mich mit dem und dem was zusammen aufbauen. Hör auf deine innere Stimme. Viel mehr als auf die Stimmen drumherum. Gott sagt, ich will was Neues schaffen. Jetzt wächst es, merkt es nicht. Und wenn du dieses Wort wachsen guckst, dann in der Bibel taucht es auf wie ein Senfkorn. Weißt du, wenn Gott wirkt, ist es so klein wie ein Senfkorn. Und dann wird es zu einem Strauch, wo sogar die Vögel des Himmels sich da setzen können. Aber es muss in die Erde fallen. Es wächst auf, merkt es nicht. Es sprießt etwas. Und Gott segnet all das, was aufsprießt. So ein Senfkorn wächst zu einem großen Baum. Das, was früher war, lass zurück. Denk nicht, ach, das war so klein, so wenig. Ach, was ist das für so viele? Hör auf zu jammern. Gottes Reich wird nicht durch Jammerlappen gebaut. Gottes Werk wird nicht durch Leute, die viel reden und nichts tun, gebaut. Gottes Reich wird gebaut von Samenkörnern, die in die Erde fallen und aufgehen. Weißt du, konkret heißt es hier einfach, ich lasse mich in Gott fallen. Ich lasse mich in Gott fallen. Ich überlasse mich radikal Gott. Und mit Gott bin ich in der Mehrheit. Mit Gott bin ich im Plus. Mit Gott bin ich auf der richtigen Seite. Mit der Verbindung nach oben. Da werde ich richtig gesteuert, gelenkt und geleitet. Und dann legst du los. In Zusammenarbeit mit dem Herrn. Und das ist, was Gott will. Gott will 2012, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Und dann heißt es, Gott hat Sieg verschafft, naja, durch meine Hände, durch meine Worte, durch mein Geld oder durch meinen Einsatz. Gott hat Sieg verschafft, aber ich habe den Herrn gefragt. Du solltest auch den Herrn fragen, wie viel soll ich opfern und wann soll ich was opfern oder wie soll ich das opfern? Wir müssen Gott, Geschwister, und das ist, was mir auf dem Herzen liegt, fragt doch viel mehr den Herrn in eure Belange, mit wem du dich abgeben sollst. Frag den Herrn, was du essen sollst und nicht essen sollst. Frag den Herrn, mit wem du telefonieren und nicht telefonieren solltest. Du wunderst dich, ja, ich bin so entmutigt. Eigentlich soll ich dir eine Tracht Prügel geben. Und sagen, warum du entmutigt bist. Ich weiß, warum du entmutigt bist. Würdest du nicht diese Telefonitis-Krankheit haben, dann würdest du nicht entmutigt werden. Aber die meisten haben so Telefonitis. Weißt du, da hängen sie, weil sie Flatrate haben, hängen sie stundenlang am Telefon und quatschen. Und dann brummt mir der Kopf, oh. Und dann haben sie Gleichgewichtsstörungen, Kreislaufstörungen, hohen Blutdruck, Herzrhythmusstörungen. Weißt du, das kommt alles. Weißt du, weil du nicht den Leib des Herrn unterscheiden kannst. Und der Leib des Herrn ist heilig. Die Gemeinde Jesu ist heilig. Da wird über den hochgezogen und da wird über jenen hergezogen. In Heilbronn, ich habe euch jetzt letzte Woche gesagt, da habe ich eine liebe Schwester gehabt, die hat am Montag, die hat über alle Leute was zu sagen gehabt. Die wusste, was das ist und wie die sind und so weiter. Und dann, als sie so fertig war mit ihrem Gequatsche, lasst uns alles in das Blut Jesu bringen. Das ist die fromme Art, aber das ist Sünde. Das ist Jesus abermals kreuzigen. Zuerst quatschen und daherziehen und beschmutzen und besudeln und verdrecken und dann, wir bringen alles unter das Blut. Hört doch auf mit diesem Unsinn. 2012. Herr, schaffe reine Lippen in mir. Nimm Kohlen von dem Altar. Und dass wir das reden, was Gott will, dass wir reden. Das tun, was Gott will, dass wir tun. Dorthin gehen und das unternehmen, was Gott will, dass wir unternehmen und nicht uns manipulieren lassen und überreden lassen und bereden und bequasseln lassen. Geschwister, das ist mir so ein Anliegen. 2012, es kann ein Jahr des Sieges sein, aber du kannst die größten Niederlagen auch erleben, wenn du nicht aufpasst. Wenn du nicht aufpasst, wirst du auf dem Boden liegen und Silvester nächstes Jahr wirst du auf alle vier nach vorne krabbeln. Ja, ich übertreib's nicht. Oder gar nicht mehr da sein. Du wirst aus der Bahn geworfen und dann irgendwo da rumschweifen durch die Welt und den Kosmos. Es ist so wichtig, im Herrn bleiben und beim Herrn bleiben und mit Gott in Gemeinschaft bleiben und dann das gute Land einnehmen. Lass uns aufstehen, lass uns diesen Chorus singen, nimm ein das gute Land. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass du uns hilfst, das Land einzunehmen, fleißig zu sein, nicht für den Teufel zu arbeiten, sondern für Jesus zu arbeiten, für den Heiligen Geist, für die Gemeinde, für das Reich Gottes. Halleluja. Wir wollen unser Bestes geben. Nimm ein das gute Land.